Einen wunderschönen Montag, den 29. Januar. Wir haben 15 Uhr. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben noch nie montags am 29. 15 Uhr aufgenommen. Es ist also eine Premiere. Wir waren lange weg. Long gone, but come back stronger. Höre ich immer von meiner lieben Kollegin, die sich die Achillessehne gerissen hat und jetzt fleißig am Comeback arbeitet. Und genau so sind wir wieder da. Stärker als jemals zuvor und fit und hübsch und gut.
Sagt sie das wirklich? Also sagt sie wirklich come back stronger? Und ist das so ihr Mantra gerade?
Sie sagt es leider ironisch, weil ich ihr immer sage so, hey, bald, wir gehen wieder klettern, das dauert gar nicht mehr lang, während sie so mit den Krücken so mit mir zum Hit geht. Und dann sagt sie immer so, ja, ja, come back stronger und so. Und dann hoffe ich immer, dass sie es nicht ironisch sieht, sondern dass sie es irgendwie auch wirklich fühlt irgendwann. Das ist so meine Hoffnung.
Bestimmt, bestimmt. Ich glaube, bestimmt extrem hilft, ist, wenn du ihr das jedes Mal so vor die Nase reibst.
Absolut.
Super hilfreich, ja.
Absolut. Mein Geburtstag, ich habe diesmal Geburtstag. Sie hört das hier sowieso nicht, deswegen kann ich es hier verraten. Ist auch so ein geiles Balance-Pad, weißt du, was Chiara auch hatte, so wo man sich draufstellen kann und so Kniebeugen drauf machen kann und so. Aber wir sind gerade bei eher mal 10 Strecken und so auf so einem coolen Pad und so. Deswegen alles für das Comeback quasi.
Aber gut.
Sie ist eher gerade so ein bisschen so, dass man ihr eher gut zureden muss, weil das hat irgendwie das Problem. Ich weiß gar nicht so viel, was sie sprechen, aber ich glaube, das geht vielen Menschen so in unserem Alter im Zweifel. Wenn du noch nie eine Verletzung hattest und so, wenn du so halt irgendwie dann so mit deinen 33, 34, 35 irgendwie das erste Mal so die Erfahrung machst, du hast irgendwie eine Verletzung und dein Körper kann einfach mal irgendwas nicht mehr und du musst irgendwie so gucken und natürlich heilt dann auch alles nicht mehr so schnell, wie wenn du irgendwie 10 bist und dir mal einen Finger brichst oder so. Ist das, glaube ich, eine ziemlich weirde Erfahrung und eine ziemlich dumme Erfahrung also eine unangenehme Erfahrung natürlich, für Menschen, je länger irgendwas nicht passiert ist. Das ist so wie, wir haben letztens auf dem Geburtstag über das Übergeben quasi gesprochen und da meinte ich auch so, mein letztes Mal übergeben war, glaube ich, vor 20 Jahren oder so? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht genau sagen, aber mein Gefühl sagt, das ist irgendwie 20 Jahre her. Vielleicht, Chiara würde jetzt wahrscheinlich sagen, nee, warte doch mal, da war doch mal irgendwann, aber und je länger das her ist, desto mehr, nicht Angst hat man davor, aber desto unangenehmer stellt man sich das irgendwie dann vor und keine Ahnung was. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja bei so Verletzungen dann auch, dass du dann irgendwie denkst, boah, ich fand das und das jetzt schon anstrengend, jetzt bin ich dann noch verletzt, muss ich irgendwie Aufbautraining machen und Physio und wie komme ich jemals wieder zu dieser Form von vorher und bla bla. Deswegen, das ist irgendwie blöd. Also man sollte sich nicht verletzen, ist die Message.
Oder früh verletzen. Oder häufiger verletzen.
Oder genau, alles schon mal durchhalten. Genau, jede Erfahrung schon mal.
Wird sich nicht mehr überrascht. Ah, das kenne ich schon.
Genau.
Bandscheibe.
So wie Handballer früher, so wie Johannes Weißkopf und so mit so, ich habe hier die Bänder kaputt im Fuß. Ah ja, ich habe kein Band mehr in meinem Fuß. Ist mir egal. Und ich habe nie verstanden, wie das sein kann, dass der Körper da was hat, was egal ist. Aber wo wir gerade bei Verletzungsgeschichten sind, ich habe gerade eben, also meine Kamera ist scheinbar verletzt, wie wir sehen, und ich habe gerade mit der Physio telefoniert. Ich war am Freitag ganz, ganz brav beim beim Doc für ein MRT wegen meines Knies, weil der letztes Mal gesagt hat, ne, der hat mein Knie untersucht und meinte so, ja, ist eigentlich alles cool, mach mal ein bisschen Aufbautraining. Ich habe schön Knee-Over-Toe-Guy-mäßig trainiert, meine Oberschenkel. Gut. Aber ehrlicherweise auch nur ein bis zweimal die Woche und ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringt, so zwei Übungen, ja, weiß ich nicht, wie super erfolgreich das jetzt war, ehrlicherweise. Habe auf jeden Fall gemerkt, dass sich nicht so viel getan hat und bin dann wieder hin und wir haben MRT gemacht und dabei kam raus, ich nehme jetzt einfach die Kamera für die Zwischenzeit, so, neuer Winkel, dabei kam raus, dass mein Meniskus zum Glück heile ist, also es ist kein Meniskusschaden oder sonst irgendwas, das ist so. Weißt du, was das ist? Weil ich wusste es auch nicht so richtig.
Was du jetzt hast, was der Meniskus
ist? Nee, was der Meniskus ist.
Nö, keine. Ich glaube, das ist nicht das Kreuzding, ne?
Nee, es ist das Kreuz.
An der Seite. Das ist irgendwas an der Seite, irgendwas, glaube ich, oder? Aber erklär mich auch, ich weiß es nicht. Seien wir ehrlich. Ich versuch's nicht.
Genau. Komm. Ich habe mir diese Plakate in diesem Behandlungszimmer angeguckt und habe versucht, das alles so zu verstehen und zu lernen. Also der Meniskus ist, glaube ich, zwischen quasi, der Oberschenkelknochen kommt quasi an und du hast den Unterschenkelknochen und dazwischen ist ja das Kniegelenk sozusagen. Ne? Und davor sitzt dann quasi die Kniescheibe und dazwischen ist dieser Gelenkapparat mit Bändern und so weiter und so fort. Und der Meniskus ist, glaube ich, genau dazwischen. Das heißt, der ist quasi, liegt so auf im Prinzip, wenn du es jetzt siehst in der Kamera, ne, der liegt so quasi auf und der kann halt quasi hier drin so reißen und dann reibt das von oben da unten drauf, theoretisch und so, glaube ich. Dann hast du halt hier Reibungsstellen, okay. Das tut halt dann weh quasi. So habe ich es ein bisschen verstanden von diesen Plakaten. Und ja, das kann man natürlich dann operieren und so weiter, aber das hat er ja schon mal gesagt, das wird wahrscheinlich Inkonstruktion, deswegen bin ich eh nicht da reingegangen mit dem Gedanken, wir gehen jetzt hier operieren oder sonst irgendwas, sondern ich dachte eher, verschreib mir einfach Physio, damit ich irgendwen habe, der mich zwingt, sinnvoll meine Oberschenkel zu trainieren, weil ich keinen Bock habe, zu Hause für mich irgendwie da jetzt meine Oberschenkel irgendwie so halb zu trainieren. Und genau, wir haben festgestellt, dass ich, ich glaube, es heißt irgendwie Absteigesyndrom oder so, oder ich weiß nicht, ob es Syndrom hieß oder Absteigekrankheit, keine Ahnung. Weil, witzigerweise, das passt sehr gut, weil das hat er, wusste er vorher nicht, aber immer, wenn ich quasi Treppen runtergehe, vom Bullen abspringe, also immer in die Knie reingehe, nach unten, das ist das, was quasi wehtut. Es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie das Bein strecke oder beim Stehen oder so, sondern immer bei der Runterbewegung tut es weh. Und das liegt wohl daran, dass ich hinter der Kniescheibe, zwischen Kniescheibe und quasi Kniegelenk dann sozusagen, hier zu weiches Gewebe habe, so Knorpelgewebe, das zu weich ist. Und deswegen gibt es hier Reibungsstellen. Und deswegen, und das ist dann entzündet und tut dann halt einfach weh. Mhm. Und wie so Orthopäden dann sind, hatte mich dann nicht auch, also habe ich gar nicht viel fragen können dann mehr, weil er mir dann wieder irgendwelche rumreichen Geschichten von seiner Leichtathletik-Karriere erzählt hat. Aber ich vermute mal, dass das, so wie ich es jetzt mir selbst diagnostiziere, von zu viel Belastung quasi kommt, weil ich jetzt, wir haben nicht gesprochen, ich habe ganz viele in der Batterie, seit 30 Tagen eine gute Dehnstreak habe, jeden Morgen 20 Minuten, richtig, 30 Tage jetzt schon, also es ist nicht nur so pseudomäßig 3 Tage, sondern 30 Tage und es wird nicht besser dadurch, sage ich mal, sondern eher schlimmer. Tada! Und ich vermute, dass deswegen eher das von zu viel Belastung kommt und zu schwacher Muskulatur dann eben ums Knie, so. Und deswegen habe ich jetzt KG, KGG und MT verschrieben gekriegt und jeder Mensch weiß, was das bedeutet. Oder?
Also eine manuelle Therapie.
Stark. MP,
und den Rest, den zeigt er mir nicht sofort bei Google an.
Komm mal, KG, weißt du.
Krankengymnastik und ja. Das, was war das dritte? KG.
Nee.
GG? KGG.
Ja. KG.
Ich glaube, das ist der russische Geheimdienst oder so. Ich weiß nicht. Nee, KGG ist Krankengymnastik am Gerät. Ja. Genau. Das klingt alles. Warte mal ganz kurz. Aber bevor du jetzt erzählst, ist das denn, ist das was Genetisches, dass da ja zwischen Kniescheibe und dem Rest ist, dass das so ein schwaches Gewebe ist? Oder ist das, kommt das durch deine Ernährung oder kommt das durch dein Alter?
Das werde ich den Physio alles fragen. Ich liebe das gerade, Willi. Ich glaube, wir müssen gleich kurz Pause machen. Dein Mikrofon ist ein bisschen hochgerutscht. Redest so 2 Oktaven höher. Hast du an irgendeinem Regler aus Versehen gedreht?
Das ist so. Nee, das hatte ich letztens schon mal. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Witzig. Sollen wir kurz break?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay, machen wir kurz break. 3, 2, 1.
Weird.
So, wir sind wieder da. Heute ist der Wurm drin. Die Kameras funktionieren nicht, die 18 hier im Setup und so. Aber gut, wir sind wieder da. Wir waren gerade bei, woran es liegt. Und wie gesagt, dieser Orthopäde ist, glaube ich, gut. Und er ist ganz witzig und so, aber er ist halt auch so, dass er dann immer ja, lieber von sich redet als von mir. Und das ist okay, wie in so einer schlechten Beziehung, wenn der Partner irgendwann nur noch von sich redet, aber man so denkt, ja, aber er tut mir gut. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass ich diese Fragen alle die Physio fragen kann, weil ich glaube, okay. Die haben da im Zweifel ein bisschen mehr Ruhe und mehr Ahnung von. Und ich habe nämlich gerade mit denen telefoniert um 2 und habe jetzt meine Termine bekommen. Es könnte, weil ich hatte ja noch nie Krankengymnastik so richtig, außer für meinen Finger mal kurz irgendwie, aber das war nichts so Wildes. Und ich habe jetzt das quasi Manotherapie, also MT und KG, ist quasi 40 Minuten und danach sind nochmal 40 Minuten mit am Gerät quasi. Das heißt, es sind quasi so 80, 90 Minuten und ich glaube, das wird richtig anstrengend, weil ich dachte so, ja, Krankengymnastik, die massieren mir ein bisschen das Knie. Und ich mache mal 5 Kniebeugen mit denen. Mm. Aber ich glaube, ich werde richtig leiden, weil das Witzige ist, das ist jetzt genau vor Leichtathletik. Das heißt, ich habe erst MT, KG, KGG und dann 3 Stunden Leichtathletik. Ich glaube, es könnte ein anstrengender Mittwoch werden für mich. Ja, mal gucken. Nächste Woche Mittwoch geht's los. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe richtig Bock darauf, so einen richtigen Experten da mal zu haben, den ich 1,5 Stunden einfach voll labern kann mit meinen Fragen zu körperlichen Sachen. Das wird richtig geil.
Ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht. Ich hoffe, die Person ist wirklich so, wie sage ich,
ja,
kompetent und kann dir wirklich dann auch Auskünfte geben und ist nicht so, ja, das ist halt so. Wir massieren jetzt weiter. Ja. Stellen Sie keine weiteren Fragen.
Das hoffe ich auch, weil das wäre wie so, weißt du, wenn so ein Handwerker dir irgendwie die Waschmaschine irgendwie heile macht und er ist aber mit dir so in so einem 4-Quadratmeter Raum einfach eingeschlossen und du kannst ihn alles zu handwerklichen Sachen fragen, die du je fragen wolltest. Und das 10 Wochen lang. Ich freue mich da richtig drauf.
Bin sehr gespannt, was du berichtest nach dem ersten Session.
Ja, ich war auch wirklich gespannt. Aber vielleicht komme ich dann gar nicht mehr die Treppen hoch, weil ich zu dicke Oberschenkel habe, dass die irgendwie nicht mehr das Treppenhaus füllen. Ich weiß nicht, wie ist Physiotherapie so?
Genau so. Du wirst zum Ochsen danach. Du kriegst richtig dicke ja. Oberschenkel. Ja.
Endlich, gut.
Hast du auch nach Testosteronspritzen gefragt direkt, ob sie da nicht direkt so eine einen kleinen Schuss setzen können ins Kniegelenk rein? Nur für den Fall.
Noch nicht, noch habe ich das nicht. Ich dachte, okay, das lasse ich zwischendurch mal droppen, so vielleicht. So, ach, könnte ich nicht auch schneller laufen? So hier wie bei South Park gibt es doch die eine Folge, wo Randy irgendwie sich diese Delfinbeine oder irgendwie so Delfinknochen einbauen lässt, also damit er höher springt. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwie macht sich doch jemand, Kyle die Beine länger, damit er irgendwie besser Basketball spielen kann. Sowas erwarte ich auch, dass sie einfach verrückte Sachen mit mir machen. Und ich dir bei verrückte Fragen stellen kann. Und mal gucken, wie lange sie es mit mir aushalten, bevor man dann merkt, nächste Woche kommt wer anders, der mit mir Physio macht. Ja, die ist krank.
Ja, du bist einmal durchgereicht. Aber.
Ja.
Heißt aber, jetzt hast du Schmerzen oder ist okay? Also, das ist nur bei den bestimmten Bewegungen jetzt aktuell?
Nee, ich habe schon Schmerzen. Okay. Also ich merke so, wenn ich jetzt hier sitze, geht's. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bewusst mein Bein strecke, tut's auf jeden Fall weh. Wenn ich halt mich runtergehe, tut's weh. Okay. Wenn ich dehne morgens, tut's weh. Wo ich es halt irgendwie so gemerkt habe, dass es dann nicht so weh tut, ist, wenn ich halt so richtig warm bin. Also beim Leichtathletik zum Beispiel, war die erste halbe Stunde, habe ich mich gefühlt wie ein Opa. Ja. Weil ich so voll langsam hinterher trotten musste so ein bisschen. Aber dann so nach halt einer halben Stunde war es so, als würde ich mein Knie nicht, also dann war alles fein. Okay. Da war gar nichts mehr mit meinem Knie. Deswegen, was mich aber erstmal total beruhigt hat, jetzt bin ich durch das ganze On-Off-Ding hier so ein bisschen rausgekommen, aber was mich erstmal total beruhigt hat, ist, dass es der nicht da, es ist ja erstmal, dass mal jemand in mein Knie geguckt hat. Und ich hatte ja immer so ein bisschen Sorge, dass ich ja jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 15 Jahre Leichtathletik mache, wenn nicht länger oder so.
Ja, ja.
Und halt durchgängig und dann hier Inline-Hockey und Volleyball und der ganze Bums und dann auch beim Bouldern, wenn du halt immer da abspringst, dass der in mein Knie guckt und sagt, Peter, Sie haben ein Knie von einem 70-Jährigen.
Ja, ja.
Und das mit 30. Sie sollten jetzt sofort jegliche sportliche Aktivität einstellen. Das war also ein bisschen meine Sorge. Und ich bin erstmal ganz zufrieden, dass er das quasi nicht gesagt hat, sondern dass er gesagt hat, wir müssen mehr Sport machen. Wir müssen dir dicke Oberschenkel verpassen. Und das finde ich eigentlich ein schönes Fazit.
Das ist gut.
Wenn es nichts irgendwas Irreparables ist. Ja.
Nice. Sehr gut, sehr gut.
Sehr gut. Was ging in Big E?
Arbeiten ging in Big E. Für alle, die nicht wissen, was Big E ist.
Schämt
ich
euch.
Weißt du auch aus. Nicht, was meinst du?
Was macht ihr hier?
Big E, ich war dort, ich hatte eine kleine Mini-Wohnung. So ein Apartment.
Mhm. Ach, witzig, sonst war es Hotel, oder?
Ja, aber da in dem Fall war das Apartment einfach irgendwie das günstigste und auch irgendwie das coolste vom Upset. Aber eben. Kann man sich wirklich vorstellen, wie so ein Hotelzimmer mit einer Einbauküche, die ich nicht einmal benutzt habe. War irgendwie 5 Minuten auch von der Arbeit weit weg, das heißt, ich war super schnell im Büro. Und was sie halt ganz cool gemacht haben, war, es gab so kleine Extras, so quasi inklusive. Zum Beispiel hatte ich Zugang zu einem Fitnessstudio, was auch irgendwie 2 Minuten vom Apartment weit weg war. Das heißt, ich konnte, also das habe ich schon so, da merkst du schon, da hat irgendwer so ein bisschen mitgedacht und sich die Frage gestellt, wer kommt hier eigentlich hin, wer wohnt hier bei uns, wie können wir für die Person.
Okay, also die sind die Vermieter quasi, nicht die Arbeit, die sich für dich arrangiert hat, sondern die Vermieter,
die Apartmentanbieter, genau, sozusagen. Genau. Und die haben so voll diese so Gimmicks in dem Apartment gehabt, wie so eine Polaroid-Kamera, so für, weißt du.
Geil!
Und du denkst so, ja, das ist so, da hat so irgend so ein Badge sich so Gedanken gemacht, was würde jemand brauchen, der so Gen Z ist, so, ne?
Eine Polaroid-Kamera.
Genau. Geil. Ich alles straight ignoriert, war nur da zum Pennen. Ich war einmal im Gym, weil ich dachte, ich muss.
Nice. Ja.
Und ansonsten war ich einfach jetzt Tag im Büro mit den anderen, viel gearbeitet, waren zusammen Mittagessen, was die geilste Mittagessen-Experience ever ist. Hat 10 Minuten gedauert, das gesamte Essen. In einem Restaurant.
What?
Ja. Voll geil. Kam rein, fragen, wie viele Leute und wollt ihr von der Karte quasi essen oder nehmt ihr alle das Mittagsmenü? So. Dann gibt's halt ein Gericht. Ja. So. Das haben wir vorher schon überlegt, haben wir alle Bock drauf und alle hatten Bock drauf, deswegen.
Was war das so?
Am ersten Tag Lasagne. Und dann waren wir, glaube ich, noch einmal da. Da gab es irgendwie so Rahmen.
Also kein Italiener, einfach ein Restaurant, was auch immer irgendwie.
So, ja. Es gibt okay. das Konzept gibt es so in verschiedenen Restaurants. Und das ist dann so, je nachdem, der eine ist ein.
Ach so, okay.
Aber vom Prinzip läuft das da halt einfach voll effizient ab. Du kommst rein, sagst einfach nur Mittagsmenü oder nicht und wie viele Personen. Setzt dich an den Tisch, es kommt sofort Wasser für alle. So, du kannst natürlich was anderes bestellen, aber. Ich gehe davon aus, jeder trinkt einfach ein bisschen Wasser. Auch gratis. Und dann 2 Minuten später kriegst du halt schon das Essen serviert, weil es einfach, ne, die wissen schon, okay, wir haben so viele Leute, die mittags ungefähr kommen. Alles relativ fertig, wird kurz warm gemacht oder halt irgendwie warm gehalten, zack, serviert. Dann essen alle. Und beim Rausgehen wissen die halt auch schon, okay, die Leute kommen irgendwie im Arbeitskontext, jeder zahlt selber. Trinkgeldkultur existiert nicht. Das heißt, die wissen gerade, die tippen schon den Preis ein und halten dir da so 15 Kartenterminals hin. Das heißt, jeder kann schnell einmal quasi ein Handy drauflegen und dann bist du in 10 Minuten durch.
Krass!
Also hypereffizient. Okay. Richtig geil. Und das war dann auch so mal das quasi außerhalb der Arbeit, das Mittagsereignis quasi einmal zusammen 10 Minuten essen. Und abends waren wir dann immer noch mal irgendwie was länger essen und einen Abend waren wir in der Sauna und haben so ein bisschen so Aktivitäten gehabt so am Abend. Das war echt schon die Woche.
Wie viel wart denn immer so? Also wie viel waren jetzt im Büro dann da? Waren alle sozusagen da? Alle extern? Also alle Freelancer auch und so? Nee, oder war das?
War unterschiedlich. Also ich würde sagen zwischen 5 und 10 Leuten.
Okay. Und, also nette Gruppengröße.
Ja, ein paar haben halt gesagt, ja, ich komme jetzt mal für den Tag rein. Einfach so Hallo zu sagen und ein bisschen abzuhängen. Waren jetzt nicht alle 5 Tage da. Aber war immer gut was los.
Kannst du jetzt schon alle von Madeira? Oder waren jetzt auch schon, habt ihr wieder neue Leute dabei gehabt und so? Oder also ist da viel Fluktuation sozusagen gerade gewesen? Oder war da jetzt eine neue Person und eigentlich kanntet ihr euch
aber nicht? Da waren ein paar neue dabei, die ich halt nur über Video kannte. Die ich jetzt erstmal in echt gesehen habe. Und kann ich noch sagen? So, und dann hatte ich quasi großes Bang auf der Rückreise. Ich hätte irgendwie nicht mitbekommen. Hätte jetzt auch nichts geändert, aber ich hatte nicht mitbekommen, dass die Bahn streikt. Und ich musste über Frankfurt fliegen. Das heißt, auf dem Rückflug kam ich halt nach Frankfurt und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie komme ich denn von Frankfurt jetzt nach Köln oder in die Nähe von Köln oder nach Troisdorf, nach Siegburg. Und normalerweise fährst du ICE und das dauert halt irgendwie 40 Minuten.
Stunde von Frankfurt.
Nicht mal, oder? Das geht ganz super geil, schnell.
Nicht mal mittlerweile?
Ah, krass. Also es gibt verschiedene, aber wenn du halt den schnellsten erwischst, der fährt halt komplett durch, der hält irgendwie einmal irgendwo in Montabaur oder so und fährt einfach komplett durch. Mhm. Und das war eigentlich mein ursprünglicher Plan. Dann am Abend vorher gucke ich dann in die Bahn-App und dann fallen halt alle ICEs aus. Alle. Es gab dann so einmal die Stunde gab es da so eine Ersatzbahn, die fährt dann von Frankfurt nach Koblenz, von Koblenz fährst du nach Bonn und dann mal von Bonn, je nachdem, wo du hin musst.
Und man hat den Eindruck so, wir bieten eine Option an, falls es voll dringend ist, aber wir machen sie so abgefuckt, dass trotzdem jeder weiß, es ist scheiße.
Ja, und Streik, was ja auch okay ist. Die Idee war wahrscheinlich zu sagen, okay, gut, wir machen dann eine Bahn, startklar.
Ja.
Und die fährt dann halt auch möglichst viele Stationen an, damit auch irgendwie alle was davon haben. Das Problem war, in Übersetzung bedeutet das, du fährst 3,5 bis 4 Stunden. So, und dann war es so, ich wusste einfach, okay, ich fliege 2,5 Stunden, dann gehe ich zur Bahn, das dauert nur eine halbe Stunde. Und dann fahre ich nochmal 4 Stunden Bahn. So, das war meine Perspektive. Und dann hatte ich einfach richtig viel Glück, weil die Bahn, es gab einen ICE, der dann fuhr. Und der hatte so viel Verspätung, dass ich es geschafft habe, den zu bekommen. Obwohl ich eigentlich, wäre der pünktlich gefahren, dann wäre quasi 5 Minuten, bevor ich gelandet wäre, wäre schon weg gewesen. Und Frankfurt Flughafen ist so riesig, ich glaube, du brauchst 20 Minuten locker vom Gate bis zum Flughafen, bis zum Bahngleis.
Mhm.
Das heißt, es stand dann auf einmal in der App so, ja, okay, der Zug hat Verspätung, so, aber da weißt du ja auch nicht genau, stimmt das jetzt oder nicht. Das heißt, ich bin dann so mit allen anderen Leuten, die irgendwie dieselbe Idee hatten, sie wäre quasi kollektiv quasi zur Bahn gesprintet durch den Flughafen Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du es eilig hast und Leute machen halt, ne? Ja. Das war ja auf jeden Fall witzig, schön mit Jacke und Koffern und total abgeschwitzt. Und dann hatte ich aber super viel Glück, weil ich es gerade noch gepackt habe. Und dann saß ich super froh in dem ICE, der dann auch nur 40 Minuten fuhr und war einfach happy, dass ich da nicht 4 Stunden brauche. Ja.
Aber muss man nicht mittlerweile so irgendwie im Vorhinein buchen, Sitzplatzreservierung und auf irgendwie so zuggebundenes Ticket und so ein Shit? Oder konntest du einfach dann, als du im ICE saßt, für den ICE noch easy ein Ticket buchen sozusagen?
Also es kommt darauf an, was du im Vorfeld buchst, wenn du du kannst mit der Flugbuchung.
Ach, hast du hier so Rail and Flight gedöst?
Genau, mit der Flugbuchung kannst du quasi Bahnticket buchen, das ist dann so ein Flex-Ticket, da kannst du jeden Zug nehmen. Okay. Im Worst Case hast du keinen Sitzplatz. Ne? Also das ist nicht mit drin, aber an dem Abend war es auch echt egal, weil es war einfach nicht so viel los und es war genug Sitzplätze da. Und ich hatte auch den Eindruck, das war ganz witzig, ich war dann bin eingestiegen und war dann automatisch in dieser Gastroabteilung in der Bahn und dann habe ich mir irgendwas zu trinken geholt und dann fragte ich dann einfach das Personal, hey, sind da vorne auch noch so Stehplätze, weil ich wollte einfach nur kurz stehen, ich dachte mir für die paar Minuten und dann meinte das Personal so, ich habe keine Ahnung und ich so, wie? Und dann war ich so, wie auch immer. Und im Nachhinein dachte ich mir dann, krass, vielleicht haben die ja für diese Streiksituation einfach irgendwelche externen quasi für die Gastro einfach reingeholt schnell. Und sagte Morty, ja, dann macht ihr kurz ein bisschen hier, ne, Kellnern geht ja immer so sinngemäß, ob du jetzt in der Bahn oder an der Bar stehst. Und das war so meine Schlussfolgerung. So nach dem Motto, ja, die müssten ja wahrscheinlich extern sein, wenn die nicht mal wissen, wie dieser Waggon aussieht.
Also, ja. Ich dachte noch, die einzige andere These wäre, dass die halt häufig in verschiedenen, also dass die in ICEs arbeiten, aber die irgendwie so verschieden zusammengebaut sind. Also dass, ne, je nachdem, wo der Wagen ist und die dann nicht genau wissen, wie es jetzt in dem Wagen an dem Tag irgendwie ist.
Könnte sein. Aber
das ist schon ein bisschen strange,
Aber das war so meine Bahn-Experience mal wieder. Und dann war ich auch froh, wieder hier zu sein, muss ich sagen. Weil die Woche ist halt schon anstrengend. Ich habe halt gemerkt, die Tage sind einfach viel, viel länger. Weil wenn du schon da bist, dann hast du ja keine anderen Sachen zu tun, außer zu arbeiten, so sinngemäß. Und dann fängst halt mittags.
Klar, wenn man mal in so einem fremden Land wie Estland ist, was hat man da anderes zu tun, als zu arbeiten?
Ja, man muss dazu sagen, das Wetter war halt so, dass du einfach gar keinen Bock hast, irgendwas anderes zu machen. Also einfach, es war nicht nass, aber es war halt kalt und einfach glatt. Es war überall arschglatt. Ja. Das heißt, so mal eben durch die Stadt spazieren, ist eher eine Qual als irgendwie Spaß. Daher.
Ja. Ja, und ist sicher das erste Mal da gewesen und so, ne? Das heißt, so ein bisschen die Highlights hast du schon gesehen. Okay. Also war wirklich einfach viel Arbeit. Und wie lange habt ihr denn abends immer so gezaubert? Also war es wirklich auch da so super effektiv, so dass ihr halt gesagt habt, irgendwie um 9:30 ist Schluss und um 10 liegen an dem Bett und stehen morgens auf? Oder habt ihr auch mal so ein bisschen eskalativen Arbeitsabend gehabt?
Ja, wir haben es halt schon oft so gemacht, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, um 5, 6 irgendwie zum Abendessen, also irgendwo hingegangen sind zum Abendessen. Das hat dann irgendwie eine Stunde, anderthalb gedauert. Dann nochmal ins Büro, dann mal für ein paar Stunden, dann irgendwann um 9:30 bis ins Bett gefallen, war es froh, einfach im Zimmer zu sein.
Okay.
Also das schon. Ja.
Und sorry, ich höre gleich auch dich damit zu löchern, aber habt ihr denn dann, hast du das Gefühl, dass diese Woche, war das quasi dann so wie so eine Woche Intensivtraining? Hast du das Gefühl, du schaffst so in dieser Woche so viel, wie man sonst so in 4 Wochen geschafft hätte? Oder ist es so, dass man das Gefühl hat, naja, ehrlicherweise zu Hause, wenn ich meine Routinen habe und alleine für mich bin, ohne die ganze Zeit mich rückzukoppeln oder keine Ahnung was, wäre ich schneller oder genauso schnell gewesen? Wie ist da so deine Einschätzung?
Ich glaube, was man von zu Hause aus nicht so häufig macht, ist einfach diese, lass uns einfach mal 3 Stunden in so einen Zoom-Call gehen und einfach mal zwischendurch arbeiten und ab und zu mal so Ideen austauschen. Und das passiert halt ganz automatisch irgendwie im Büro. Dann manchmal hast du so Situationen, wo du merkst, warte mal, lass uns mal länger drüber reden oder das klingt interessant und lass uns. Oder auf einmal bist du halt 3, 4 Stunden am Whiteboard und überlegst halt irgendwas.
Okay.
Und das ist halt
auch. Wenn du sonst jetzt eher so eine Meeting-Einladung hättest und so ein Meeting, das sich eher nervt und ist so geplant und sonst irgendwas, ergibt sich da so spontaner, so ein bisschen organischer.
Ja, du gehst halt irgendwann aus dem Meeting halt wieder raus, genau. Also wenn du halt von zu Hause aus da sitzt und denkst, ja, okay, wir haben jetzt ein paar Sachen besprochen, dann geht man halt wieder raus und dann ist es weird, irgendwie nochmal eine Einladung zu schicken für 10 Minuten später, wenn man gerade einen Gedanken hat. Und wir haben halt von vornherein gesagt, okay, es gibt so ein paar Sachen, die wollen wir halt in der Woche irgendwie hinkriegen. Und zum Kern hat sich so angefühlt, als hätten wir viele Themen quasi so eine richtig solide Grundlage gelegt, sodass halt jetzt quasi, wenn man jetzt wieder zu Hause ist, daran weitergearbeitet werden kann, aber man hat aber so ein Grundverständnis. Und das ist halt gut verteilt, alle haben die gleiche Idee. Und das fühlt sich an, als ging es ab jetzt dann schneller bei den einzelnen Themen, weil man einfach schon ein bisschen vorgedacht hat und jetzt nur noch die Feinarbeit quasi macht. Ja.
Wäre das nicht so ein Konzept, dass man sagt so, alle 2 Monate eine Woche Meet, dann, also wie so Sprints quasi, ja, ist es ja dann so ein bisschen, dass man so sagt, so eine Woche lang investieren wir ziemlich viel Zeit, Arbeit und auch Ressourcen, ja, damit dann die nächsten 2 Monate geil vorbereitet sind. Wäre das ein cooles Konzept so?
Ich denke schon, aber es kommt auch, glaube ich, ein wenig auf die Projekte darauf an, an denen man arbeitet. Oft ist es auch so, dass es irgendwie smarter ist, wenn eine Person ein Thema vordenkt und dann einfach nur vorstellt. Jetzt war es zufällig so, oder halt auch, deswegen hat das auch Sinn ergeben, dass die Themen, an denen wir arbeiten, halt auch irgendwie an einem Punkt oder so vom Charakter her eher gut zu lösen sind, wenn man eben halt auch mit ein paar Leuten gleichzeitig dann überlegt und brainstormt und so. Aber das ist nicht immer der Fall.
Ja, ich frage so, wir haben am Wochenende SV-Fahrt wieder. Und deswegen muss ich ja alle wichtigen Sachen, die man da so in dem Arbeitskontext mitbekommen kann, mitnehmen, wie wir da unseren Sprint gestalten und so. Wie lange ich die von morgens bis abends dann am Schreibtisch halte. Quatsch.
Ja, was schon stimmt, ist, je länger man arbeitet, desto mehr kommt bei raus. Surprise.
Verdammt, ich dachte, das wäre anders.
Ja, aber war gut. War insgesamt gut. War mir auch aber gut Fazit getan, rauszukommen. Ja. Mal für ein paar Tage mal einen Tapetenwechsel zu haben und die Leute auch mal echt zu sehen. Ja. Doch, gut. Und jetzt cool. Kommt wieder der Alltag. Vor Ort. Ich war so froh, dass hier das Wetter viel schöner ist. Die Tage sind viel länger und es ist einfach, fühlt sich fast schon an wie Sommer im Vergleich.
Ja, finde ich auch. Ich bin heute auch ohne Jacke raus. Das war ganz geil. Aber was ich gerade, genau, der Alltag, also dann hören wir mit dem Interview hier auf, wie ist deine Marathonvorbereitung quasi dann jetzt so ein bisschen in der Zeit, also jetzt in den letzten, wir haben uns jetzt ja gefühlt 3 Wochen, glaube ich, nicht gesprochen, ne? Wie läuft's so? War das jetzt einfach so ein bisschen Pausezeit oder bist du gut drin oder hast du Bock oder wie sieht's aus?
Der Dezember war ein bisschen Pause. Der Januar ist wieder angelaufen, jetzt noch nicht wieder so wie, weiß nicht, im August hatte ich so einen Monat, da war ich einfach richtig viel. Auf der Höhe bin ich jetzt noch nicht, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt den Plan, jetzt bin ich quasi wieder drin, habe auch jetzt neue Schuhe, die ich gerade einlaufe. Das heißt, wenn alles nach Plan läuft, werde ich irgendwann im Februar, Anfang März dann quasi, wie soll ich sagen, eine Art Probelauf haben, wo ich dann so 30 plus und wenn das gut läuft, dann fahre ich wieder ein bisschen runter, lass meine Gelenke mal ein bisschen erholen und dann, ja. So der Plan. Also irgendwann im März halt Peak, dann 2-3 Wochen wieder ein bisschen runterkommen, ähnlich wie im Dezember und dann muss es passen.
Ja. Oh, wenn du jemanden brauchst, der so mit dem Fahrrad vor dir langfährt und dann immer so Bananen anreicht und so, sag Bescheid, ich Bock drauf.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich gerade übe, in Anführungszeichen. Ich habe extra, dadurch, dass der Lauf an dem Sonntag ist, habe ich jetzt quasi mein ganzes Training so ausgerichtet, dass ich immer an Sonntagen auch meinen längeren Lauf dann auch mache. Und dann, was ich jetzt auch schon seit Wochen mache, ist dann immer zu einem bestimmten Rhythmus quasi diese Flüssiggels dann auch zu mir zu nehmen und an bestimmten Rhythmus dann auch zu trinken. Einfach nur, um halt zu merken, was macht mein Körper mit der Flüssigkeit, mit den Gels. Damit es da keine Überraschung gibt, so von wegen, oh, weiß ich nicht, nach 2 Stunden fällst du voll ins Loch, weil irgendwie komplett, so alle 45 Minuten hau ich mir so ein Ding rein und gucke, dass das und versuche herauszufinden, was so da mein Rhythmus ist, wie sich anfühlt.
Na, geil. Yep. Das ist cool. Ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Ja, ich merke auch gerade so ein bisschen so bis auf die Knie, aber gerade sind wir fast wieder 3-mal die Woche klettern und so. Ich merke, gerade läuft es wieder so, weil ich habe ja letztes Jahr im Sommer, weiß ich noch, habe ich ganz stolz erzählt, ich bin in der Form meines Lebens, werde ich nie vergessen. Und ich habe das Gefühl, ich komme langsam wieder dahin zurück. Das ist ganz geil. Jetzt, wo Chiara auch wieder mit an die Wand kann und ganz vorsichtig anfängt zu klettern, macht es halt wieder deutlich mehr Bock, als wenn man alleine irgendwie hingeht und dann nur mit Kopfhörern da so ein bisschen vor sich hin klettert. Wir waren jetzt am Samstag waren wir mal in Krefeld im Standwerk, da gibt es auch ein Standwerk. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil das auch in so einem alten Industriekomplex quasi ist. Und man merkt so, das Konzept ist irgendwie ähnlich, aber man hat mal gemerkt, so anderer Schraubstil, andere Griffsets. Und du merkst direkt, man ist so viel schlechter. Mhm. Also von der Wahrnehmung, weil du einfach merkst, du gewöhnst dich an die Schrauber, du gewöhnst dich an die Griffe, wie sie geschraubt sind und so weiter. Und dann muss man immer ein bisschen den Stolz runterschlucken und mal so denken, ja, okay, ich muss jetzt hier nicht an die schwersten Sachen gehen, sondern ich mache hier Dinge, die schön aussehen und die irgendwie witzig sind. Ja. Was total blöd ist, ich habe meine Sportschuhe vergessen. Also was heißt vergessen? Ich habe keine Sportschuhe dabei gehabt, also keine ganz normalen Indoor-Schuhe. Ja. Aber die haben noch einen deutlich cooleren Parcours oder im Ninja-Bereich als in Köln. Mhm. Weil die hatten zum Beispiel auch noch diese Warp Wall, weißt du, wo man so hochlaufen kann. Ja. Das wollte ich auch mal testen. Die haben so einen Kamin, in dem man so hochspringen muss, weißt du, wo man so Füße und Hände so links und rechts und dann so hoch. Das wollte ich gerne mal testen. Und die haben coole so Stangen, wo man von A nach B springen muss und so einhaken muss. Also deutlich besser erreichbar als jetzt hier bei uns in Köln, wo man immer das Gefühl hat, okay, da musst du da hoch, dann sind die ganzen Kinder da am Rumschwingen und du willst jetzt nicht sagen, geht mal zur Seite, Kinder, jetzt kommt hier mal der beim nächsten Obstacle einfach umfällt, weil es nicht kann. So, das war alles ein bisschen zugänglicher. Das fand ich eigentlich ganz cool.
Cool. Wie weit ist Krefeld von euch weg? Also
Stunde ungefähr. Okay. Also es ist aber Chiaras Oma wohnt bei Rheinberg. Ah, ja. Deswegen waren wir da, weil die Mama Geburtstag hatten, dann waren wir bei der Oma und so weiter und so fort. Deswegen haben wir es mit Klettern noch verbunden, was ganz cool war.
Ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr dann nochmal landet und dann kannst du dein...
Ja. Und unser Abo gilt da. Das hat das Geile. Das wird jetzt ja, in Troisdorf wird ja auch ein Standwerk gebaut. Das heißt, ich kann dann immer schön Troisdorf, Köln mit meinem Abo abfrühstücken. Das wird ganz cool. Ja. Freue ich mich richtig drauf.
Apropos kurz mal ein bisschen Shitstorm verbreiten. Tuscolo hat ja auch aufgemacht in Troisdorf. Neben...
Ist es das, was da aufgemacht hat? Meine Eltern waren, glaube ich, einmal da.
Ja.
Oder haben gesagt, dass es da ist. Ja. Ja. Und erzähl.
Ich finde, das ist einfach nur, also ich will es nicht schlecht reden, aber ich will es halt auch einfach eine faire Bewertung abgeben. Ich finde einfach, das ist so die viel, viel schlechtere Variante von L'Osteria. Und
okay, wie ist denn mal das Grundkonzept? Ich kenne
einfach Tuscolo. Einfach Riesenpizzen quasi. Bisschen, also
okay.
Wie bei der L'Osteria, einfach so gigantische Pizza, die du aus der Auswahl hast. Und ich fand es halt so krass, dass der Laden selbst ist halt gigantisch groß. Das ehemalige hier New Yorker, glaube ich, und das, was daneben war. Also die zwei Läden zusammen. Da wird riesige Fläche, so 10 Millionen. Und ich hatte immer die ganze Zeit das Gefühl, dass die Kellner einfach viel zu weit weg sind von dir. So. Also.
Hallo!
Dann kommt so alle 15 Minuten mal so jemand vorbei. So, ich mich verirrt, wo bin ich? Ah ja, hier wollen sie was trinken. Und also ich weiß nicht, aber irgendwie haben die das nicht gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ob Sarah sagt, dass es jetzt noch relativ neu war, aber die haben irgendwie so voll viele Sachen einfach nicht gut hinbekommen. Das hast du ewig gewartet irgendwie. Dann ging das Kartengerät nicht, der Klassiker, wo du denkst, ihr habt doch gerade erst aufgemacht, warum, ne? So, und das Essen war halt einfach nur so normal, aber nicht herausragend. Und deswegen würde ich da nicht
mehr hingehen. Aber es ist quasi einfach ein Italiener,
sozusagen. Ja, das ist halt auch eine Kette. Die haben halt, glaube ich, in Siegburgen Filiale in Bonn. Okay. Jetzt haben die halt eine dritte.
Oder ich kenne den Namen. Ich finde, der Name klingt so cool. Also ich finde, wenn man das so hört, Tuscolo, denkt man so, da gibt's irgendwie, ich finde, das ist so ein Name wie so Maredo und so, diese Sachen, wo man so denkt, oh, da war ich noch nie, aber das klingt voll gut. Und wenn Leute daherkommen, erzählen die, wie toll das ist. Und L'Osteria ist genau das Gegenteil für mich. Das ist so, der Mac ist der Pizza, aber gut. Also so, aber gut. Also es ist gar kein Negativkriterium mit Mac ist, meine ich jetzt, aber so, du weißt so, was du kriegst, es ist irgendwie immer das Gleiche, es ist okay, wenn du Bock hast, gehst du da hin und es ist irgendwie cool. Und dass das eher so ist, finde ich, verkauft der Name witzigerweise für mich nicht, weil ich irgendwie damit verbinde, weiß ich nicht, da isst du die Spaghetti aus dem Käserad,
keine Ahnung, genau.
Was fancy schmancy ist. So.
Und genau das ist es halt nicht. Es ist halt, was ist so die schlechtere Version von Mc's? Burger King ja nicht so richtig, Burger King ist ja auch okay, aber es ist eher so wie Burger King, aber ohne Signature Move, sondern einfach nur die schlechtere Version von Mc's.
Ja, das irgendwie habe ich das nicht mit dem Namen verbunden, witzigerweise. Ja. Okay, aber.
Deswegen bin ich echt gespannt, was sie aus dem ganzen Komplex draus machen, weil irgendwie, ich saß da drin und du redest halt oder hörst die ganze Zeit so ein Echo, weil das so gigantisch groß ist. Und die haben ungefähr, kaum 7 Millionen Tische, mindestens. Krass. Und davon sind halt irgendwie so 3 besetzt. Und klar, und ich denke mir, das kann halt.
Vielleicht ist mal gerade mit der L'Osteria in Spich, nur kurz für mich zum Verhältnis. Weil die L'Osteria in Spich ist ja auch in meiner Meinung groß. Nochmal?
3-mal.
Ungefähr?
Sitzfläche, 3-mal, ja.
Crazy. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, die ist so groß, die L'Osteria. So,
okay, weil
vielleicht,
ist schon groß. Vielleicht eher 2-mal. Also, so. Aber doppelt so viel Sitzfläche wie halt. Ne?
Ach, krass.
Und,
okay,
und da denke ich mir halt, das kann halt vorne und hinten nicht funktionieren. Also, es ist so ein Geschäft, wo ich denke, ja gut, die haben das ja auch eingerichtet, die zahlen ja auch Miete dafür, die zahlen ja auch irgendwie Heizung und alle drum dran. Das ist so groß ja. und halt nie voll.
Hätte der New Yorker nicht gereicht, so ungefähr, ne?
Ja, die hätten einen von den...
Also die Fläche des Einladens, ja, genau, sozusagen, genau. Ja.
Das ist jetzt meine Sorge tatsächlich, dass das jetzt so... die versuchen das jetzt alles nochmal cool zu machen, hauen da jetzt irgendwie die ganzen Läden rein und jetzt... Und es dauert wahrscheinlich kein halbes Jahr, da wird der eine wieder zumachen. Also das ist jetzt meine Prognose, weil die halt einfach nichts haben, wo es sich für lohnt, hinzufahren. Und der Laden ist halt voll schwierig zu halten in der Hinsicht, weil er einfach viel zu groß ist. Und da denke ich mir, Leute, ihr habt doch irgendwie Gastro-Erfahrung, was ist da los? Ist das nicht euer erster Laden? Ah, egal.
Ja, und ist das nicht da oben in dem Ding auch so? In dem, wo die Stadthalle früher drin, die das Bürgerhaus drin war? Da ist ja, auch so ja. Fluktuation drin gewesen. Ne? Das war genau das Gleiche. Am Anfang irgendwie coole Läden, oben Saturn, keine Ahnung, blablablub. Und dann sind die ersten irgendwie gegangen und ich glaube nur, der Saturn ist drin.
Saturn oder so, ist raus.
Überhaupt. Ja. Hast du sogar auch raus. Ne? Das heißt, du hast ja quasi genau das vor 7, 8, 9 Jahren gehabt quasi. Und du lernst dann irgendwie nicht draus. Ja. Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall will ich mit dir Axt werfen gehen irgendwann.
Das, ja, das machen wir auf jeden Fall einmal und danach wahrscheinlich nie wieder, aber machen wir.
Und danach nie wieder, aber einmal will ich mit dir Axt werfen gehen.
Ich hab mir schon überlegt, an dem Tag trage ich so ein Flanellhemd, Jeans und so Boots.
Ach, mein geiles Holzfäller-Cosplay, wenn wir da hingehen. Genau, finde ich gut. Ja. Geil. Wir fahren in 2 Tagen, 2 Wochen nach Hamburg.
Hamburg?
Erinnerst du dich? Nach Hamburg. Nice. Genau, wo wir gerade bei Städten und so sind. Zu dem Harry Potter Theater, was ich gerade zu Weihnachten geschenkt habe, weißt du noch? Mhm. Und wir sind gerade so ein bisschen, haben gerade so ein bisschen geguckt, was wir machen wollen. Und mittlerweile, ich dachte früher immer, kennst du Get Your Guide schon?
Ja.
Die Seite? Ja, das ist schon. Oh, Max Pelzer ist im 21. Jahrhundert angekommen.
Ich glaube, die waren Maulischkunde, wenn ich mich nicht irre. Aber vielleicht ist es auf
einmal. Ja, nein, aber ja. Ich glaube, die gibt's auch schon ewig. Und jeder Mensch kennt das, außer mir, bis vor einem Jahr so ungefähr. Deswegen ist es nicht so special, glaube ich, aber naja, ich kann es erstmal nicht so richtig. Und ich dachte immer, Get Your Guide wäre so, ich, Max Pelzer, sage, ich kenne mich hier voll in Mülheim aus, das ist meine Plattform, ich gehe zu Get Your Guide und sage, hier für 5 Euro führe ich euch mal durch Mülheim. So, ich glaube, das gab es auch mal und ich glaube, so, das was gibt es wahrscheinlich auch. Aber dass das mittlerweile so gefühlt so die Number One Anlaufstelle ist, wenn du irgendein Land, Stadt, wenn wir jetzt nach, wir planen gerade Kanada, und da auch. Wir sind die ganze Zeit auf Get Your Guide auch und gucken, was werden da für geile Höhlenführungen angeboten und so weiter. Finde ich ganz spannend, wie das irgendwie auf einmal so gewachsen ist. Und genau, wir sind Samstag, Sonntag, Montag sind wir da, fahren schön auch mit dem ICE hin, deswegen muss ich immer auch schon dran denken. Ich bin mal gespannt, ob das alles funktioniert. Ich hoffe, wir haben keinen Stress hinten raus und vorne raus, deswegen ist es eigentlich egal. Aber ich dachte mir, voll geil, sitze ich aber 4 Stunden in die Bahn, kannst irgendwie geile Serien gucken und
ja.
easy. Und genau, Samstag ist das Ding, das Theater und Sonntag wollen wir dann wahrscheinlich so eine coole Crime-Tour durch St. Pauli machen, um so St. Pauli mal so ein bisschen von so einem Ur-St. Paulianer so ein bisschen erzählt zu bekommen, das könnte ganz cool werden. Und jetzt überlegen wir gerade noch, was wir noch so machen wollen, weil wir waren schon einmal da, das heißt, so einen groben Eindruck haben wir. Und also zum Beispiel brauche ich jetzt keine Hafenrundfahrt nochmal machen oder solche Sachen, die man so machen würde. Und jetzt bin ich mal so gespannt. Also müssen wir mal so ein bisschen gucken, was noch cool ist, wenn wir mal da sind, was man noch so mitnehmen kann. Müssen wir mal schauen.
Ja, ich habe gerade tief in meiner Erinnerungskiste gegraben.
Mhm.
Aber ich glaube, ihr habt wahrscheinlich keinen Bock, nachts irgendwie hier so Dings-Tour zu machen, hier Reeperbahn und Dings.
Ich glaube, oh, geiles eingefrorenes Bild bei mir.
Ich
liebe es. ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil von dieser Tour, die wir machen. Also da sind wir so ein bisschen dabei und ich weiß noch, letztes Mal sind wir da selber so ein bisschen nachts auch lang gegangen und ich fand es ein bisschen spooky. Ich dachte so, hey, warte mal, wir sind doch hier in Deutschland. Und ich kenne mich doch hier aus und ich kann doch mit Menschen reden. Und warum fühlt es sich alles so gruselig an, als würde ich hier an jeder Stelle gleich irgendwie abgestochen werden? Es war so, ich habe mich voll fremd, also es ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe so gemerkt, das ist so eine eigene Welt, in der ich nicht zu Hause bin und ich glaube, nichts wäre passiert und es wäre alles harmlos sozusagen, aber der Anschein und die Dunkelheit und so und das, was da für Menschen rumgelaufen sind, waren so, okay, ich will hier mit niemandem mich anlegen.
Ja, so. Ja. Gibt doch diesen bekannten Penny oder was ist das, kannst du da reingehen?
Ja, stimmt, von den lustigen Look, also von den lustigen, von den ein bisschen,
Was ist hier Elbphilharmonie? Ist da nicht auch so geile Aussichtsplattform oder irgendwas, wo man hingehen kann?
Das weiß ich gar nicht, ob da eine aussieht. Das könnten wir mal gucken, weil wir waren damals da, als sie gebaut wurde. Und ich hätte jetzt, also ich muss jetzt nicht da rein im Sinne von, wir kohlen für 300 Euro Karten für Symphonieorchester de la Chanson de la, weiß ich nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber vielleicht mal rein und wenn man da, also mal hoch, wenn das geht, wäre vielleicht eine gute Idee. Ja. Können wir mal gucken. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten, dass dann über Karneval schön sind wir nicht hier. Das finde ich, da freue ich mich.
Glaube ich. Ja.
Cool. Und was auch noch Karneval sein wird, wahrscheinlich, dass wir back to the roots können. Endlich wieder Podcast-Aufnahmen mit gutem Mikrofon. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an die Bühne denke. Also es ist jetzt ja Ende Januar und die sollten ja eigentlich Ende Januar fertig sein. Und vor 2 Tagen haben wir angerufen und die meinten noch so, ja, also wir sind Ende Januar eigentlich durch. Also eigentlich sollte alles passen. Das ging also wirklich jetzt witzigerweise innerhalb von 1,5 Wochen haben die quasi alles gemacht nach Trocknung. Krass.
Ja.
Also das, was du ja auch so ein bisschen angedeutet hast, glaube ich, so nach dem Motto, eigentlich geht, wenn es anläuft, eigentlich alles ziemlich schnell. Und die haben halt wohl voll gut parallel gearbeitet, dass der Maler da war, während der Elektriker da war, während der Fliesenmann war und so weiter. Das Einzige, was jetzt eben die Frage ist, ob wir jetzt schon rein können oder erst in 2 Wochen, ist im Prinzip der Boden. Mhm. Weil die haben ja da einen Boden gebohrt und jetzt ist die Frage, ob die diese Vierecke einfach austauschen können und man es nicht sieht, dann können wir quasi angeblich in 2-3 Tagen rein. Also wir haben das keinen genauen Stand, keine Ahnung. Sie oder wir, weil wir haben so ein bisschen überlegt, wenn wir jetzt die Wahl hätten, wenn die jetzt sagen, ja, ihr könnt jetzt quasi morgen wieder rein, aber guck mal, der Boden, ja, ist nicht so geil, sollen wir den machen oder nicht? Dann würde ich sagen, ist mir scheißegal. Aber Chiara würde das, glaube ich, lieber gemacht haben, sozusagen, dass sie dann sagt, okay, dann warten wir lieber nochmal die 2 Wochen jetzt, weil es jetzt auch keinem wehtut. Und dann gehen wir halt in die Wohnung und sie ist richtig nice. So. Und das ist noch die Frage, worauf es hinauslaufen wird. Und ehrlicherweise finde ich da wieder witzig, weil man so denkt, ja, was denn nun? Also wir haben jetzt den 29. Kann ich da morgen, übermorgen einziehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Man wird es sehen. Aber das Gute ist ja, wir haben die Bude hier noch einen Monat. Das heißt, wir können dann ganz entspannt umziehen, genau. Deswegen, es war alles gut geplant, tatsächlich. Also ohne jetzt genau zu wissen, was Sache ist. Ja. Aber es hat alles gut funktioniert im Ende dann. Weiterhin ist noch Versicherungen hin und her. Gibt es nichts. Also wir haben jetzt einmal irgendwie 1.500, einmal 500 Euro quasi bekommen. Aber wir wissen auch nicht, wofür.
Okay.
Also das haben die nicht so richtig angegeben. Und jetzt müssen wir wieder wissen, wofür ist es eigentlich und so weiter. Und es ist irgendwie ein bisschen weird. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, 10 von 10 would do again. Also schon okay.
Hoffentlich nicht, ja.
Nee, aber so, also es ist natürlich nervig und es war nervig und so weiter und so fort. Aber ja, es hätte deutlich schlimmer sein können. Also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ich hätte jetzt hier so 3 Monate Schule und den ganzen Kram irgendwie auf die Kette kriegen müssen, während ich hier irgendwie in so einem Einzimmer-Apartment bin, irgendwie und nichts mehr kochen kann, weil ich irgendwo nur untergekommen bin, so, wäre ich durchgedreht. Aber so wie wir es jetzt gemacht haben für uns, hat es echt gut funktioniert.
Voll gut. Ja, aber nice, dass es auch keinen Stress gibt mit dem Übergang und ihr da flexibel seid quasi. Nice.
Ja, wir haben denen ja auch gesagt, dass wir zum Ende des Monats keine Wohnung mehr haben.
Hätte auch sein können, ne?
Hätte ja sein können. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie sich zahlen.
Ja. Nee, voll gut. Ich bin froh, dass es jetzt bald ein Ende hat. Und ihr dann.
Oh, ja, ich auch, Mann. Endlich wieder back. Yes. Das Coole ist, wenn man mal in so einer fremden Wohnung gewohnt hat, Chiara ist hier schon durchgegangen, hat so 5 Sachen fotografiert als Inspiration. Quasi. Okay. das finde ich eine coole Idee, das finde ich cool, das brauchen wir auch. Das müssen wir machen. Das ist wie so, wenn man so live Pinterest oder so live YouTube Roomtour von irgendwem sich anguckt.
Ja, man weiß, welche Gläser schnell brechen und welche nicht. Das ist auch immer eine gute Erfahrung. Ja. Ist das das Neue schon?
Ah, man sieht es nicht. Nee, das ist ein altes. Siehst du da die Kante?
Achso, ist das kaputt wieder reingestellt?
Ja, na klar, aber ich sag Ihnen das. Also, natürlich, aber ich habe das jetzt nicht, ich hab das nicht weggeschmissen erstmal. Aber ich werde das schön vor, also bevor die hier reinkommen, werde ich sagen, yo, beim Aufräumen hier ist uns das Glas kaputt gegangen. soll ich dir ein neues besorgen? Schick mir einen Link oder dann hole ich euch das natürlich. Oder soll ich euch einfach, was kriegst du von mir? Ziehst du eine Kaution
ab? 50 Millionen Euro, ja.
Hoffentlich nicht.
Sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was der Preis sein wird am Ende. Einfach nur drüber zu lachen.
Ich werde es dir sagen. Ich hoffe, wir können drüber lachen und nicht. Oh fuck, wir müssen jetzt Werbung schalten im Podcast. Oh, HelloFresh, komm ran oder irgendwas.
Achso, ja.
Ja.
Witzig.
Hast du ein bisschen Handball-WM verfolgt?
Auf gar keinen Fall. Ich wusste,
manchmal bist du ja so, dass du dann. Ja, aber manchmal bist du ja so, dass du mit Arbeitskollegen, also dass du so tun willst, als hättest du ein Leben und redest mit Arbeitskollegen oder so.
Das habe ich vor Jahren aufgegeben. Es gibt einfach keinen
Sinn. Bei der letzten Fußball-WM.
Ja. Nee, aber es ist WM, ja.
Es war, also im Finale war gestern. Aber was ganz cool war, ist, dass wir ja direkt daneben wohnen gerade. Das heißt, wir haben halt immer so die Arena so cool angestrahlt gesehen. Die haben jetzt so coole Projektoren, dass die so auf diesen Henkel dann so nicht das Ergebnis, aber die Paarung quasi so lang laufen lassen und so. Mhm. Und das sieht schon sehr fresh aus, die Arena gerade. Und du hast halt immer so ein bisschen den Vibe mitbekommen, wie Leute da hingepilgert sind und so. Das war schon ganz cool. Ja, das, aber sonst ist, also für dich kannst du nur, also Deutschland ist Vierter, was vollkommen in Ordnung ist als Ergebnis.
Okay.
Punkt. Und Frankreich hat gewonnen.
Gut.
Vive la France.
Gut.
Ansonsten kann ich dir noch erzählen, ich hätte heute, also ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe, ehrlicherweise, weil das waren Klausuren, die ich korrigiert habe. Vor 2 Wochen ist der Unterricht ganz ausgefallen. Ach, das war das zum Beispiel noch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ist jetzt ja irgendwie noch gefühlt Ferien in der Schule, weil man in den letzten 2 Wochen nie durchgängige Wochen hatte, weil man einmal hatten wir bei uns die Heizung kaputt, weswegen wir 2 Tage nicht in die Schule konnten. Und dann war einmal Schneewarnung, weil 2 Tage ausgefallen sind. Und jetzt ist es so, dass nach Karneval die Vorabi-Klausuren sind. Und in so einem Grundkurs lerne ich gerade, dass in einem Grundkurs so 3 Stunden die Woche, wenn dann auch nochmal die Doppelstunden ausfallen, ist das ganz schön scheiße, ehrlicherweise. Aber wir sind immer noch gut im Rennen. Ich habe so gemerkt, so andere Lehrerinnen und Lehrer, die ich auch respektiere, die wir auch früher im Bio mal hatten und so, die sind hinter mir quasi vom Stoff. Deswegen ist es so, okay, alles im Griff. Und ich kann schon immer sagen, haben wir alles im Griff, alles im Griff. Aber merkt, es wird langsam so ein bisschen nervös. Aber worauf ich hinaus wollte, bei einer Bio-Klausur, die ich geschrieben habe, ging um Photosynthese. Und erinnerst du dich noch so ganz grob an Photosynthese?
Klar, jedes Detail habe ich aus hier vom inneren Auge. Ja.
Weißt du noch, was reingeht und was rauskommt?
Ach so, ja. Soll ich sagen?
Ja, klar.
Also Licht geht rein und Wasser.
Stark. Stark.
Und CO2.
Stark.
Wahrscheinlich noch andere Gase, aber haben wir nie, war nie relevant. Erstmal, ne?
Genau. Und dann hast du die 3 wichtig. So, was kommt raus?
Sauerstoff geht raus in die Luft und du machst irgendeine Form von Energie, also ich glaube Zucker oder Stärke oder irgendwas, also irgendwas, woraus die Pflanze dann gebaut wird.
Ja.
Das war's, ne?
Damit hast du quasi jetzt gerade hast du so ungefähr 7. Klasse Bio hingekriegt. Und jetzt musst du jetzt in der, also das war jetzt keine Kritik, das ist schon sehr gut dafür, dass du das jetzt lange nicht mehr auf dem Schirm hattest wahrscheinlich. Und jetzt gibt es noch Licht- und Dunkelreaktion, wenn du dich noch so grob erinnerst. Weißt du noch diese Abbildung, wo das Elektron so in einen höheren Energiezustand versetzt wird, über so Photosysteme, Chlorophyll, blabliblub und so ein bisschen. Und jetzt ist noch die Frage, was wird noch produziert quasi, um die lichtunabhängige Reaktion quasi am Laufen zu halten? Also in der Lichtabhängigen wird noch was produziert, was aber im Chloroplasten sozusagen bleibt. Hast du da noch eine Ahnung?
Lass mich nachdenken. Ja. Also es geht darum, dass
kannst du drauf
dass,
kommen,
dass man sagt, okay, Lichteinfluss hast du ja nicht dauerhaft, gibt ja auch in die Nacht, aber die Reaktion läuft ja weiter, damit die Pflanze, ne, die hört, also das.
Genau, so benennt man es. Die läuft natürlich trotzdem die ganze Zeit auch ab, die lichtunabhängige Reaktion sozusagen. Ist nicht so, als würde die am Tag das machen, nachts macht sie nur das andere.
Nee, aber
für die eine brauchst du quasi Licht und für die andere nicht, sozusagen, ja.
Die andere nicht.
Genau, weil die quasi die wichtigen Sachen aus der lichtabhängigen Reaktion bekommt.
Und was macht eine Pflanze ganz im Kern? Ne? Du hast, eine Pflanze hat ja auch eine, also der Zellen und diese Zellen werden sich ja vermehren, die werden sich ja teilen. Das heißt,
Zellteilung, ja.
So, das heißt, im Grunde genommen, du hast als Pflanze hast du sowas wie, ich versuche mir das jetzt herzuleiten, du hast jetzt sowas wie wir Menschen, wir haben ja Essen, Trinken und auch Sonne und so ein bisschen. Und dann, das gibt uns den Input und dann läuft ja sämtliches im Körper ab. So. Zellteilung, Zellentwicklung, so weiter und so fort. So, jetzt sagt die Pflanze so, scheiße, ich stehe ja quasi irgendwo im Nichts. So, ich habe meine Wurzeln, die ziehen halt irgendwie Nährstoffe aus dem Boden und Wasser.
Und Wasser. Mhm.
So, das heißt, dann habe ich eine lichtabhängige Reaktion, die verschafft mir quasi den wie sagt man, die
Treibstoff,
ja, Sprit quasi, so. Und dann habe ich aber alles, was ich brauche. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich irgendwie Zellteilung mache und dann dann Blätter produziere und Stamm produziere und wachse, damit ich noch mehr über die Luft. Und was war die Frage? Die Frage war jetzt, was braucht die Pflanze zusätzlich? Oder was?
Nee, nicht zusätzlich. Was stellt die Pflanze in der lichtabhängigen Reaktion her, was die lichtunabhängige Reaktion braucht? Also was sind noch Produkte der Photosynthese sozusagen?
Okay, neben Zucker.
Weil aber Zucker wird in der lichtunabhängigen Reaktion hergestellt quasi.
Das heißt, eigentlich geht es jetzt auf, die Frage zielt darauf ab, was passiert quasi beim Lichteinfluss, was am Ende den Zucker zulässt oder was den Zucker produziert. Also was ist der Weg dazwischen quasi?
Genau, also warum gibt es überhaupt die lichtabhängige Reaktion, wenn wir doch eigentlich Glucose wollen? Weil genau, was du gerade schön erklärt hast, ist, die Glucose geht dann in die Mitochondrien. In die Mitochondrien wird dann das zur Energie quasi umgewandelt, beziehungsweise veratmet, beziehungsweise dann zur Stärke verbunden woanders und dann für Zellaufbau, für das alles, was du gerade quasi gesagt hast, benutzt. Das ist jetzt schon sehr speziell, aber wir sind jetzt quasi in der Photosynthese reingezoomt. Was ist so ein Zwischenprodukt zwischen den beiden Schritten sozusagen?
Du musst nachdenken. Das heißt, die Sonne, die strahlt auf das Blatt. Das Blatt besteht aus Chlorophyll.
In den Chloroplasten.
Und so, okay, das, was macht das? Das filtert quasi ja bestimmtes Lichtspektrum.
Genau.
Okay, warte mal. Das hast du vorhin schon gesagt, da werden irgendwelche Elektronen
angeregt.
Das heißt, du hast irgendein Molekül oder ein Atom, wahrscheinlich eher ein Molekül, kein Atom, nichts, sondern irgendwas.
Korrekt.
So, das wird in einen anderen Energiezustand versetzt. Wird negativ geladen.
Ja, es findet so ein bisschen Übertragung von Elektronen quasi statt. Aber
von wo Ende zu hast du was? Also irgendwas muss ja...
Vom Wasser quasi. Also das Wasser nimmst du auf und das Wasser gibt Elektronen ab und Wasserstoff sozusagen. Ja. Und die werden auf etwas übertragen oder die werden genutzt, um etwas herzustellen. Und das kennst du noch, glaube ich. Also eins von beiden kennst du auf jeden Fall und das andere kennst du, wenn ich es dir sage, glaube ich. Überleg mal, was war nochmal die allgemeine Energiewährung von so einer Zelle? Erinnerst du dich noch so die allgemeine Energiewährung des Menschen oder von Lebewesen?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das bei einer Pflanze der Fall ist. Auch? Da bin ich mir jetzt unsicher. Lass mich nachdenken. Leute, ich bin so eingeschlafen gerade. What the fuck? Allgemeine Energiewährung der Pflanze. Oder der Zelle.
Ja.
Nee, ich glaube, ich liege falsch.
Wie wollten wir unser Abi-Motto damals?
Ja, ich habe an ATP gedacht, aber.
Ja, genau.
Bedeutet. Aber galt das nicht nur für. Nee.
Säugetiere oder was meinst du?
Ich habe jetzt gedacht, das ist halt eher etwas, was kurzfristige Reaktion auslöst. Danach wird es wieder umgewandelt und ist quasi ready für den nächsten, aber.
Genau, aber genau das passiert ja. Genau,
also das du hast ATP-Synthese quasi.
Genau, am Ende der lichtabhängigen Reaktion hast du eine ATP-Synthese, die aus ADP ATP bildet, aus der Energie des Lichtes und den Elektronen des Wassers sozusagen, aus diesen ganzen, also das ist jetzt ein bisschen komplexer, dann hast du einen Konzentrationsgradient, dann gibt es so eine ATP-Synthase, die angetrieben wird durch den Konzentrationsgradienten, egal, aber auf jeden Fall hast du ATP am Ende, weil das ATP genutzt wird dann, um in der lichtunabhängigen Reaktion quasi Glucose zu bilden, weil da quasi Energien vonnöten ist und du hast noch einen zweiten Stoff. Das war so einer, der war immer so ein bisschen, also der oft auch im gleichen Kontext genannt wurde. Ein sogenanntes Reduktionsmittel.
Komme ich nicht drauf.
NADPH und oder NADH, NAD Plus und so diesen ganzen Kram. Erinnerst
ich erinnere mich an so da eine Schwarz-Weiß-Skizze, wo. Aber.
Nee. Das kann sein. Aber damit hast du es dann quasi schon zusammengestellt. Das ist dann einfach quasi der Elektronenüberträger für die nicht unabhängige Reaktion. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist nicht, um zu zeigen, dass du echt noch relativ fit in Bio bist, sondern dass die Schülerinnen und Schüler am Anfang so eine Abbildung hatten in der Klausur, um so reinzukommen. Wir mussten die einfach so beschreiben. So, da war ein Pfeil, der in den Chloroplasten reingeht, auf die lichtabhängige Reaktion. Die mussten dran schreiben, Wasser zum Beispiel. Ne? Und an den Lichtpfeil sollten die dran schreiben, Licht oder UV-Licht, wie auch immer. Und es gab so von, sag ich mal, 12 Klausuren, gab es, glaube ich, 5, aha, die einfach keinen einzigen Pfeil beschriftet haben.
Die Aufgabe
nicht und nicht, verstanden, weil sie es nicht oder verstanden haben. Also, da steht, benenne die Strukturen, die mit den Pfeilen angezeigt werden, ja, sozusagen. Und die wussten vorher, dass sie das können müssen. Und das war so,
weird.
Also, weil, in welcher Welt, das habe ich heute auch gefragt, sie konnten es nicht so richtig beantworten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum raten sie nicht? Also, warum, selbst wenn ich keine Ahnung habe und ich gebe dir diese Klausur, darauf wollte ich hinaus, würdest du mehr punkten als die Hälfte meines Kurses, die genau das gemacht haben und wussten, was sie gefragt werden. Weil jeder Fünftklässler oder Sechstklässler hätte an diese Pfeile Wasser, rein Wasser und CO2 geschrieben. Die hätten vielleicht nicht unabhängig und nicht abhängig vertauscht, dass sie quasi das Wasser in die Lichtunabhängige schreiben und so, ne? Aber geschenkt. Aber dass die zumindest raten, was rein und was rausgeht. Und das haben einfach manche gemacht. Und dann dachte ich mir so, hä? Ist das Verweigerung? Ist es Nervosität? Ist es Faulheit? Ist es Egalheit? Ja. Ich habe auf jeden Fall heute nicht so richtig eine Antwort bekommen, aber war so, das ist ein bisschen frustrierend. Ich verstehe nicht, was ich, also es ist irgendwie doof. Mm. Aber naja, das ist lange Herleitung für
enttäuscht,
das,
weil keine gute
enttäuscht und irgendwie. Genau, ratet wenigstens so nach dem Motto, also gib mir doch wenigstens die Chance, dir Punkte zu geben und versuch zu zeigen, was du so ein bisschen kannst. Aber wahrscheinlich gibt es verschiedene Gründe dafür, so dieses, ich will mich nicht blamieren, wenn ich jetzt irgendeinen Bullshit hinschreibe, also wenn ich glaube, dass es zu einfach ist, da einfach Wasser hinzuschreiben, er will da irgendwas Komplexes hören, dann lacht er mich aus, wenn ich da irgendwie Wasser hinschreibe. Keine Ahnung, aber es war nicht komplizierter als das, war so ein bisschen witzig.
Schade.
Und letzter Schulpunkt kann ich noch erzählen. Ich bin jetzt ein bisschen gespannt, weil ich habe jetzt ja 2 Kurse im Abi bald, also Bio-Grundkurs und Bio-LK. Und dann ist es ja immer so, wenn die dann durch sind, jetzt bald unterrichtsfreie Zeit haben, dann habe ich ja 7 Stunden quasi weniger. Das ist ja eigentlich voll chillig, dass ich 7 Stunden weniger habe. Also zur Vorbereitung super chillig. Nur ist es so, dass man, also bei uns im HBG ist es so, dass du dann so Dauerbereitschaften hast. Also du kriegst einfach nicht 3 Stunden weniger Unterricht, sondern du hast dann irgendwie 1 Stunde kriegst du geschenkt sozusagen und dann 2 Stunden bist du Dauerbereitschaft. Also nach dem Motto, wenn jemand ausfällt, dann springst du halt ein. Oder der Gesamtschule ist es wohl so, weil die halt ein bisschen Lehrermangel haben, dass du halt für diese 5 Stunden, die ich mit LK habe, dann quasi einfach auch im Zweifel fest in irgendwelchen Klassen unterrichtest die nächsten 2 Monate oder so. Und das finde ich richtig schlimm. Also an Arbeitsaufwand einfach. Du hast dann die Abiturklausuren da liegen. Ja. Also weil eigentlich kriegst du, ne, so ein bisschen weniger, weil du ja Abitur korrigieren musst und da irgendwie viel zu tun hast, damit ich Abiturprüfung bauen muss und so. Aber wenn ich dann wüsste, diese 5 ausfallenden Stunden, wo ich meinen super schönen LK habe, mit denen ich da coolen Unterricht machen kann, dann habe ich auf einmal, theoretisch für 5 Stunden könnte ich ja nochmal eine 9. Klasse haben, eine 8. Klasse in Bio und noch eine Stunde Bereitschaft oder so. Das würde dann quasi mein Arbeitsaufwand eher verdoppeln als verringern. Ja, und da bangt es mir gerade ein bisschen vor und ich hoffe irgendwie, dass das klappt, weil selbst die Dauerbereitschaft und die Vertretung sind halt echt auch anstrengend, wenn du Klassen hast, die du nicht kennst, wo du auch nicht so Bock drauf hast. Das heißt, eigentlich eine Zeit, worauf man sich so ein bisschen freut, wenn man so denkt so, ah geil, weniger vorbereiten, aber viel zu Hause quasi korrigieren und so mit den Schülern und so ein bisschen sich vorbereiten, könnte eine ganz schön anstrengende Zeit werden. Ich bin gespannt. Es ist sehr glücksbasiert, was da passieren wird.
So, das entscheidet sich also kurzfristig, je nachdem, wie du eingesetzt wirst. Und
wo Mangel ist, wie gerade es ist, ob, ne, und solche Sachen. Da bin ich mal gespannt.
Wie viele Jahre hast du noch?
2. Ah. Noch 2. Deswegen, ich habe mal angefragt, ob ich fürs nächste Jahr vielleicht ein Pedal-LK kriegen könnte, jetzt in der Q1. Dann habe ich schon mal 2 Jahre mit 5 Stunden im coolen Pedal-LK quasi geblockt. Und vor allem, was ich super spannend finde, wäre halt, also warum ich das so gerne machen würde, ist, weil ich dann auch mal den Pedal-LK drüben gesehen hätte, dann habe ich alles mitgenommen sozusagen. Dann hatte ich einen Bio-LK, einen Bio-Grundkurs, dann habe ich alles mal gemacht und habe quasi alle Erfahrungen, die ich so machen konnte, mal mitgenommen für drüben dann danach. Und deswegen hoffe ich mal, dass das klappen wird. Das wäre cool.
Das wäre echt cool. Drück mal die Daumen. Aber sieht gut aus, oder ist es unwahrscheinlich, dass es so klappt?
Es kommt auf den Mangel in Bio an. So, ich habe mir letztes Jahr habe ich mir einen Bio-Grundkurs gewünscht und das ging nicht, weil wir einen zu großen Mangel im Bio haben quasi. Deswegen habe ich ja gerade in der ganze Zeit nur Bio. Deswegen. Aber es tut mir auch mal gut, weil ich ja vorher viel Pädagogik unterrichtet habe. Deswegen ist es auch gut, um jetzt mal in Bio reinzukommen und so. Jetzt auch einen LK gemacht zu haben, das habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt kann mich nichts mehr so richtig schocken. Ja, also klar, man kann da noch viel optimieren, ehrlicherweise. So, auch in meinem Bio-LK, also mit dem Unterricht und so. Das war jetzt erst so die ersten zwei Jahre war jetzt so gefühlt, ich lege die Grundlage, ich fuchse mich selber in alle Themen rein und weiß jetzt, was dazukommt, was so die Themen sind. Und jetzt im nächsten Durchgang würde man dann hingehen und sagen, okay, wo kann man die Sachen jetzt cooler machen? Wo kann man wirklich mal ein Experiment machen? Mhm. Wo kann man wirklich mal es ein bisschen schöner machen? Wo kann man eine Exkursion planen und so? Das kam jetzt alles ein bisschen zu kurz, ist ein bisschen doof. Das heißt, ich werde denen wahrscheinlich jetzt, also, das ist ein super Kurs, ich glaube, wir mögen uns schon, aber ich hätte denen gerne so ein bisschen coolere Sachen geboten. Mhm. Aber hatte einfach nicht die Erfahrung, wo man das irgendwie gut einbauen kann und das nicht am Ende irgendwie knapp wird und so. Klar. Aber das würde man jetzt das nächste Mal hingehen und würde man sagen, ah, guck mal, ich weiß, wie die Reihe ungefähr aussieht und da lässt sich gut ein Experiment machen, damit man eben nicht der Biolehrer ist, wo die Leute dann nachher ins Biostudium gehen und dann sagt, hä, man experimentiert in Bio? Wir haben maximalen Stärkenachweis gemacht und solche Sachen. Das wäre cool.
Ja. I see. Mhm. Kannst du viele Experimente im Biostudium?
Nur, also eigentlich, also du hast halt Vorlesungen, klar, aber du hast ja immer Laborpraktika, wenn du dich noch erinnerst, so ein bisschen, weißt du, jetzt so ein BC-Praktikum. Also das Experimentieren ist ehrlicherweise super lame. Ich
kann sagen,
es ist halt einfach immer Pipettieren. Ja. Es ist immer irgendwie Gemische, dann machst du was in Zentrifuge, dann kommt irgendwas raus, du misst irgendwas und so. Aber das ist halt nun mal der Job von so BTAs und so, ne? Also von biotechnischen Assistenten und so. Das ist halt, das ist halt Biologie sozusagen. Ja. Also richtig coole, fancy Experimente machst du nicht so richtig irgendwie. Mhm.
So einen neuen Coronavirus-Strang oder so mal zusammenmixen, das ist nicht so.
Ist vielleicht jetzt ein Lehrplan aufgenommen worden, ich weiß nicht. Sonst ist, glaube ich, bei mir, genau, wir haben Vancouver jetzt so ein bisschen geplant. Wir werden eine Vancouver Island und so ein bisschen Rocky Mountains machen. Das wird, glaube ich, cool.
Nice.
Ich dachte auch erst, wir werden todesarm, weil am Anfang wurden mir nur so Airbnbs angezeigt, so ab 300 Euro die Nacht, aber auch so richtige Rammelbuden. Und ich dachte mir so, what? Und wenn wir 3 Wochen da sind, allein irgendwie, das wäre dann ja 21 mal 300, auf gar keinen Fall. Ja. Dann haben wir nach Campern geguckt, ob die günstiger sind. Dann war so, Camper gibt's ab 240 Euro die Nacht. Wow. Wo auch so war, ach du Jemine. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob wir zu oberflächlich geguckt haben, oder keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und mal so 3 Stunden so Airbnb wirklich so schön bis ins Kleinste geguckt und so. Jetzt haben wir auch welche irgendwie so immerhin so ab 140 gefunden und die auch voll okay sind. Ja. Was immer noch teuer ist so, weil wir sonst eigentlich bei unseren Airbnb-Urlauben immer so bei so unter 100 waren. Also immer so zwischen 90 und 95 geguckt haben und das auch immer geklappt hat und immer cool war. Das heißt, Kanada ist schon teuer, wie wir feststellen, vor allem die Orte, wo wir sind. Aber es gibt keine Alternativen. Also Hotels sind teurer, Hostels kosten auch so viel. Mhm. Also die Hostels sind nicht mal günstiger. Okay. Also klar, es gibt natürlich manche Hostels, wo du mit 20 Leuten in einem Zimmer schläfst, das könnte man machen, aber das kann ich auch nicht für 21 Tage. Das kann man vielleicht mal für 2-3 Nächte machen, wenn man sagt, man ist eh da nur unterwegs. Und deswegen bin ich jetzt ganz guter Dinge. Ich war vorher ein bisschen besorgt, ehrlicherweise, dass man so denkt, fuck, wir haben jetzt die Flüge gekauft. Und jetzt denkt mir so, scheiße, aber es ist eigentlich viel zu teuer, das alles da. Wir können nicht mehr canceln, was machen wir jetzt? Aber das ist jetzt irgendwie cool. Wir haben jetzt schon so eine coole Höhlenexpedition irgendwie uns rausgesucht, wegen bei Get Your Guide. Mhm. Geile Whale-Watching-Touren uns überlegt. Vielleicht so eine 4-tägige Kajak-Tour, wo man so Kajak fährt und Wale sieht anscheinend dabei und so. Fände ich richtig cool. Also es sind jetzt so Sachen, die wir gerade so brainstormen und mal gucken, was danach realistisch ist. So witzigerweise, was würdest du schätzen? Eine Grizzly-Tour, wo man so Grizzlies beobachtet. Was würdest du sagen, kostet sowas?
Wie lange geht die dann?
So eine Tagestour Grizzly.
$150 pro Person.
$450 pro Person.
Warum?
Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hab's nicht verstanden. Ich vermute, weil du vielleicht irgendwie mit super kleinen Gruppen unterwegs bist, so, weil die ja gucken müssen, dass du überlebst, dass du irgendwie dann so mit 4 Leuten unterwegs bist. Keine Ahnung. Aber dann haben wir gesagt, nein, das ist es nicht wert, einen Grizzly zu sehen.
So ist ja, es so kanadische Dollar oder? Mittlerweile irgendwie so, weiß nicht, nichts mehr wert, oder?
Leider nicht. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Ja, aber das ist dann, da bist du immer gefangen zwischen diesem, okay, du bist schon da und du willst nicht an Erlebnissen sparen. Naja. Also du willst sparen an, wo du pennst. Du willst sparen an Lebensmitteln und so. Das ist alles kein Problem. Da sparst du halt die Seele raus. Ja. Aber du willst nicht sagen, ah nee, das, diese 30 Euro ist mir jetzt die Orca-Tour nicht wert oder sonst irgendwas. Und dann denkst du dir, also, weil du ja nicht sonst, ich werde da jetzt nicht mehr so schnell hinkommen, sozusagen. Deswegen bin ich aber sehr gespannt. Wir haben schon coole Boulder-Gebiete rausgesucht, wo wir ein bisschen bouldern können und so. Das wird auch cool. Und nichts kosten, das ist das Schöne. Ja.
Und das ist jetzt, ja, jetzt in Sommerferien, jetzt die anstehen?
Genau.
Nice. Genau. Nice. 3 Wochen.
Yes. Genau.
3. Sehr cool. Nice.
Das wird cool. Und was jetzt auch fertig geplant ist, um ein bisschen das Urlaubs, die Urlaubsplanung abzuschließen, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, dass wir in der zweiten Osterferienwoche Skifahren sind.
Ah, ist schon erzählt. Nein.
Hier mit den Leichtathleten, mit der Crew quasi. Okay, Die haben da ein Häuschen in der Schweiz zum Glück. Also eine Wohnung, nicht ein Häuschen, eine Wohnung quasi, 2 Wohnungen. Das heißt, wir müssen quasi für die Wohnung so gut wie nichts bezahlen. Das ist halt mega geil. Wir müssen quasi nur die Skipässe bezahlen und das Essen da, was anscheinend sehr teuer ist, habe ich gehört. Ich kenne die Schweiz nicht, aber
es scheint Essen,
sehr
teuer zu sein.
Ja. Das heißt, wir nehmen uns von hier einfach ganz viel Nudeln und alles mit irgendwie, weil warum nicht? Und Chiara und ich fahren das erste Mal seit der 7. Klasse dann wieder Ski, weil wir haben extra gesagt, wir wollen nicht Snowboard fahren, sondern Skifahren, weil in so einer Gruppe habe ich festgestellt, ist Skifahren immer ein bisschen cooler, weil du besser zusammen anhalten kannst und irgendwie mehr zusammen bist. So. Und das Gute ist, die sind quasi, also irgendwie 2 von denen sind ausgebildete Skilehrer, die anderen fahren halt schon Ewigkeiten Ski. Das heißt, wir werden so richtig nett an die Hand genommen. Und es fühlt sich so ein bisschen für mich an, wie so der alte Mann wird mal so an die Hand genommen von den jungen Leichtathleten, die man irgendwie jetzt 14 Jahre trainiert hat und jetzt bringen die dem Papa mal was bei. Das wird schön.
Sehr cool. Sehr cool. Ja, das ist echt eine perfekte Kombo. Das heißt, du musst nicht irgendwie so einen externen Lehrer dir irgendwie ranholen. Wo du
nee. Und auch keine Befindlichkeiten. Also nicht so dieses, dass ich jetzt so denke, oh, die hätten bestimmt voll viel mehr Spaß ohne uns. Dann würden die voll coole Sachen machen und so. Nee. Ich will doch mit denen in den Funpark fahren und Backflips machen.
Musst du kurz an cool. Funpark in Königswinter denken. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht der Funpark, von dem wir reden. Ey, ist sehr cool. Richtig cool.
Ja, das heißt, das wird ein erlebnisreiches Jahr. Irgendwie, genau, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mit Kerl jetzt so gesagt habe, komm, die nächsten 1-2 Jahre wollen wir noch mal gucken, dass wir jetzt irgendwie richtig coole, also was nochmal, wollen wir jetzt mal gucken, dass wir so coole Sachen machen. Irgendwie, ja, gucken. Die ersten Messen sind jetzt auch gebucht, habe ich schon erzählt. Geht zu FIBO und solche Sachen. Da kann ich dir schön von erzählen dann. Es wird ein contentreiches Jahr, glaube ich.
Sehr cool. Schreit fast schon nach ein bisschen Content-Variation. Ich glaube, du bräuchtest nochmal so einen TikTok-Account oder so.
Auf keinen Fall.
Just saying. Ja. Was macht deine Social-Media-Abstinenz? Läuft noch?
Ja, schon. Also ich merke, seitdem wir hier in der Bude sind, ach nee, wir sind ja die ganze Zeit hier in der Bude, ne? Schon über, weiß mal, was denn? Es gab irgendeinen Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich glaube nach dem Urlaub oder so, da war ich mal wieder so automatisch, so Automatismus, habe ich so gemerkt, ich bin mal wieder so ein bisschen mehr bei Reddit und bei Instagram so quasi, aber halt immer nur mein Instagram, das besteht daraus, dass ich einmal draufklicke, gucke, was das Handwerk Neues gepostet hat und ob Winnie seine Praxis aufgemacht hat, so ungefähr. Das war mein Instagram-Grind. Dann merke ich aber auch immer relativ schnell wieder so gerade bei Reddit, dann, dass ich merke, fuck, die Welt nimmt mich, ich will es gar nicht wissen, so in manchen Situationen irgendwie, dass da wieder, keine Ahnung, jetzt geht's ja, ne? Das warst du witzigerweise ja so vor einem Jahr, anderthalb Jahren, also nicht als wärst jetzt nur du der große.
Sag es, wie ist es mit der Prophet?
Nostradamus, aber Nostra Willi hat ja gesagt, chillt mal alle, die Entlassungen, die bei Tesla und bei X und so weiter quasi sind, das ist nur der Anfang, das werden jetzt alle machen und genau das passiert ja gerade, dass einfach jeder, ne, ob es Riot Games ist, ob es irgendwie Microsoft ist, ob es keine Ahnung was, ich glaube, es ist irgendwie wurde immer so prognostiziert oder propagiert, nur Apple schafft es bis jetzt noch alle zu halten, aber ich glaube, die haben jetzt auch letztens irgendwie, habe ich einen Artikel gelesen, wo auch stand, dass irgendwelche Leute verschoben werden in irgendwelche anderen Standorte, die so ein bisschen wirken wie so Abstellgleis, keine Ahnung. Und ja, sonst habe ich nicht viel mitbekommen. Ich habe mitbekommen, irgendwie war natürlich wieder hier so Technology, hat irgendwie was über Elon Musk, was war da diesmal der Shitstorm? Ach, die Taylor Swift Fake AI Sachen auf X. Hast du mitbekommen?
Nee. Taylor Swift? Ich weiß so, dass Taylor Swift immer Konzerte macht überall, aber das habe ich nicht mitbekommen, ne?
Achso, nee, es hat jemand Taylor Swifts Gesicht auf irgendwelche Pornosachen geshoppt und hat das quasi irgendwie, das haben so 50.000 Bots irgendwie auf X geteilt für einen Zeitraum und wurden jetzt irgendwie gesperrt und weil irgendwie wurde dann so protestiert, wenn Taylor Swift jetzt X verklagt, dann war es endgültig, weil die ist reicher, besser, stärker und keine Ahnung.
Stimmt, was, I don't know, Taylor Swift ist der reichste Mensch der Welt. Passt.
Ach, okay. Ja. Das habe ich nicht. Und eine Sache nur, das habe ich nur gedacht, was war aber auch nur so reißerische Überschrift. Ich habe nicht mich viel reingelesen. Ging es nur darum, dass jetzt vor der Wahl in Amerika und auch vor den Wahlen hier in Deutschland, dass man da jetzt wieder vermehrt quasi, also das ist dann immer das Label, ich weiß nicht, ob es so ist, aber russische Bots quasi sind, die, ich glaube, es ging um Deutschland sogar, die halt dann so AfD pro Sachen irgendwie posten auf Deutsch so und so ukrainefeindliche Sachen quasi posten, so nach dem Motto, die Regierung macht nur das und das für die Ukraine, sie lässt uns hängen, weil sie die Ukraine mehr supportet als die eigenen Bürger und so. Und das wurde wohl irgendwie rausgestellt, dass das, also dass das irgendwie Bots sind oder russische, was auch immer, die da irgendwie, also ne, was wir ja schon vor Wahlen, also vor letzten Wahlen hatten, dass man so merkt, da wird irgendwie Unruhe, egal woher, wird irgendwie Unruhe vor Wahlen gestiftet auf Social Media, was mir nur wieder gezeigt hat, so, ja, es ist einfach auch ein gefährliches Pflaster gerade, so dass wenn du halt wirklich ein Dummi bist und zu viel davon konsumierst und dann irgendwie nicht fit genug bist, das so zu filtern für dich und nicht irgendwie das hinterfragst, dann kann ich mir vorstellen, warum so manche AfD-Zahlen eben so hoch sind. Und also diese Unzufriedenheitswähler ist ja genau das gleiche gerade mit hier Bündnis Sarah Wagenknecht und so, dass halt Leute einfach sagen, ey, ich bin unzufrieden mit allem und ich wähle jetzt einfach das und das, weil ich abgefuckt bin quasi. Das habe ich nur so ein bisschen mitbekommen, was so in dem Sektor abging.
Aber ja.
Aber es war wahrscheinlich in deiner American-Blase nicht so, ne?
Nachdenken. Ich hab tatsächlich die letzte Woche gar nicht so viel die Chance gehabt, irgendwie online was zu gucken.
Okay, ach so, ja.
Daher, was habe ich mitbekommen? Ja, ich habe eher so. Bin da eher so nicht in dieser Polit-Bubble tatsächlich so hart drin. Ja. Bis auf so ein paar Podcasts, wo aber das, wie soll ich sagen, wo halt über eher Themen diskutiert wird, die halt politisch vielleicht auch kontroverser diskutiert werden, wo dann so ein paar Leute ihren Einblick geben. Hatte ich zum Beispiel einen interessanten Podcast gehört, da war jetzt auch auf Amerika bezogen, zwischen einem Konservativen und einem Liberaldemokraten. Die haben sich dann so 2 Stunden lang quasi gebettelt. Fand ich super öde, aber das war doch das Nächste an Wahlen und was steht an so.
Ja. Ja, was ich noch spannend fand, war, hier in Deutschland waren ja, oder sind gerade ja noch viel die Demonstrationen gegen die AfD explizit sozusagen. Ah, nee, also ich dachte, nicht, also ja nicht, ich glaube, es wird zum Teil explizit gegen die AfD, aber eher explizit gegen Diskriminierung und Fremdenhass sozusagen. Ja. Und das fand ich ganz cool. Also da leider waren wir an dem Samstag, weil die war genau hier in Deutz quasi, die Kölner, an dem Sonntag. Und ich hätte richtig Bock gehabt, mal auf die Demo zu gehen, weil ich verstehe den Kurs, ich finde es eine gute Sache. Ich so tut mir nichts, finde ich, da kann ich uneingeschränkt hinterstehen, weil ich finde, wenn man so sagt, weiß ich nicht, wir demonstrieren jetzt, keine Ahnung, man würde jetzt dafür demonstrieren, dass mehr Fahrradwege ausgebaut werden. Keine Ahnung. Ich finde, da gibt es immer so 2 Seiten. Und ich finde so bei Diskriminierung und Fremdenhass gibt es nicht so 2 Seiten für mich. Da kann ich so sagen, okay, dafür kann ich uneingeschränkt irgendwie irgendwo stehen. Wir waren aber bei einer Freundin eingeladen, deswegen haben wir es nicht gemacht, leider. Aber wir haben ja die coolen Demonstranten alle hier gesehen und so. Das war richtig witzig. Und man hat gemerkt, so wie in der Schule so mobilisiert wird für Troisdorf und so. Und das fand ich irgendwie ein schönes Zeichen, dass man so gemerkt hat, weil man ja manchmal eben, weil wir bei Social Media waren, so den Eindruck hat, was ich ja auch manchmal schon vertreten hatte, ne, so dass du da jetzt nur noch so, dass da relativ viel Hass und so Fremdenhass irgendwie gerade so geklickt wird und deswegen so viel erscheint sozusagen, war das mal ein netter Offline-Gegenprotest quasi, wo man gemerkt hat, okay, es gibt eben auch Menschen, die nicht das Ganze unterstützen, dass einfach immer mehr Menschen schlimmer werden, also dass immer Ausland scheiße ist und keine Ahnung was. Ja. Was da aber noch spannend von dem Kontext war, dass halt immer so explizit gesagt wurde, was ich auch ganz, weiß ich nicht, finde ich das gut, keine Ahnung, ich habe keine richtige Meinung dazu, aber fand ich spannend, dass so betont wurde, dass es explizit keine Demonstrationen pro aktueller Regierung sind. So, weißt du, dass man so sagt, so, wir demonstrieren nicht dafür, dass Rot, Grün, Gelb gerade mega geil ist, so, weil das ist uns allen klar, das ist gerade nicht so mega geil. Ja. Aber wir wollen auch nicht die Alternative, die sie als Alternative beschreibt, sozusagen. Weil man ja sonst denken könnte, sonst könnte ja die AfD oder irgendeine quasi eine oppositionelle Partei, also CDU, genau, so seht ihr, wie unzufrieden das Volk ist mit euch und so, wählt uns und so, ne, könnte man direkt so hijacken. Und das fand ich irgendwie auch noch ganz smart, dass man das so, ob das bei jedem ankommt, keine Ahnung, aber deswegen dachte ich, kann man noch mehr dahinter stehen, hinter dieser Demonstration. Und man hatte gemerkt, dass es auch in Schule und dass das die Schülerinnen und Schüler und so ein bisschen bewegt hat und dass es ein bisschen politisiert hat. Und das fand ich eben ganz nett. Unter dieser Flagge sozusagen, weil es eben keine politische Flagge sozusagen war, sondern eher eine pro Menschen sind cool. Oh, Schreibtischkamera, das ist falsch.
Geil. Also wie ist so gerade so das Stimmungsbild so in der Altersstufe jetzt? Du meinst, das hat cool, also ist jetzt.
Ja, die sind schon progressiver. Also die sind schon, wie soll ich sagen, ich glaube, also was ich jetzt mitbekomme, ich bekomme wenig konkret politische Auseinandersetzungen mit. Also nicht so, oh, da hat Habeck das und das gesagt, das finde ich sehr gut, aber da muss man nochmal genau dran gucken. Dafür habe ich keinen Sovi-Kurs. Ich glaube, da würde man das diskutieren. Ja. Ich krieg's halt in der SV so ein bisschen mit und so im Unterricht, was darüber so gesprochen wird nebenbei. Sondern ich glaube, was für die halt völlig klar ist, dass halt die Botschaften, die auf den AfD-Plakaten und so sehen, womit die quasi so konfrontiert werden oder bei Social Media, wenn die Influencer quasi so Beiträge von der AfD teilen und so, dass dann halt völlig klar ist, da erkennen die sehr schnell, der Bullshit-Filter, dass das halt sehr hassschürend sozusagen ist, ne? Das haben wir ja immer wieder schon mal besprochen, dann diese komischen Messer-Ali muss wieder in sein Heimatland oder so. Und da ist halt jedem Schüler klar, nee, das ist, also weil die ja eher so ein bisschen politisch korrekter gerade groß werden, da ist so klar, selbst wenn du die Message senden willst, wir müssen für Sicherheit der Menschen in Deutschland sorgen, die verkaufst du nicht mit Messer Ali muss nach Hause oder so. Und deswegen ist denen völlig klar, dass es einfach völliger Bullshit ist. Ja. So ist meine Wahrnehmung quasi. Womit ich aber eben nicht sagen will, dass die nicht im Zweifel mit so Botschaften, die konservativer wären, also jetzt gar nicht rassistisch, natürlich nicht, aber irgendwie konservativer wären, nichts anfangen können. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die werden denen aber einfach nicht clever genug verpackt im Zweifel dann so. Ich habe das Gefühl, die fühlen sich nicht angesprochen, aber meine Wahrnehmung der politischen Botschaften ist auch so ein bisschen, dass das gar nicht so die Zielgruppe ist. Ja, also, dass die auch gar nicht für die so runter, also aufbereiten wollen, so, weil die halt auch nicht im Zweifel die potenziellen Wähler sind.
Ich wollte gerade sagen, so viele, gerade, ja, ich meine, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler sind wahlberechtigt? Wahrscheinlich.
Ja, nicht. So. Gerade ist noch kein G9 am HBG, deswegen nicht so viele. Ja.
Trotzdem spannend, einfach mal so ein bisschen mitzubekommen, wie so da gerade das Stimmungsbild ist. Ja, ich habe gerade mal geguckt, Wahljahr ist ja erst 2025, das heißt, da ist jetzt in Deutschland noch so ein bisschen. Bin gespannt, wie es dann im nächsten Jahr aussieht.
Ja, bin ich auch, ob dann so. Also, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel hier diese Sarah Wagenknecht-Partei.
Hat die eine eigene?
Ja, schon gar nicht mehr existiert.
Also,
ja, die hat jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht. Hat sich
selbst gegründet.
Ja, klar.
Haben wir es.
Ja, absolut. Und das ist irgendwie so eine Mischung.
Achso, die Linke wurde aufgelöst, ne? Das war das Thema. Oder?
Das habe ich nicht. Nee. Nein, die Linke gibt's noch.
Sicher?
Ja.
Ja?
Ziemlich sicher, ehrlicherweise.
Doch,
ich glaube, es geht eher darum, dass.
Im Dezember. Die Linksfraktion im Bundestag ist 18 Jahre nach ihrer Gründung offiziell aufgelöst. Ihr entsprechender Beschluss wurde Mitternacht wirksam. 6.12.2023.
Okay, vielleicht im Bundestag oder so. Das kann natürlich sein, dass sie zu wenig Stimmen hatten, dass sie aufgelöst haben. Aber ich glaube, auf Landesebene und so gibt es hier noch oder nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so. Kann auch sein, dass es nur die Fraktion war und da gar nicht die Partei an sich.
Ich glaube, das hätte ich mitbekommen, wenn die Partei sie aufgelöst hätte, ehrlicherweise. Aber können wir gleich nochmal parallel nach. Aber auf jeden Fall ist dieses Bündnis Sarah Wagenknecht halt irgendwie so eine witzige Mischung aus so ein bisschen pro Russland, was ja so ein bisschen aus der Linkspartei so ein bisschen auch kommt, so, ne, dieses klassische, ne, ja, das aus der DDR-Zeit noch damals so ein bisschen. Aber auch irgendwie so ein bisschen AfD-Talk, so ein bisschen, um so ein bisschen die Menschen vom rechten Spektrum mehr so ein bisschen abzuholen, als eine ganz weirde Kombi in dieser Partei. Und ich habe das Gefühl, das kann nicht funktionieren, weil das zu widersprüchliche Ansichten quasi sind. Und deswegen wird es nachher so keiner oder also irgendwie keiner richtig wählen, weil das so ein Konglomerat irgendwie ist.
Ja.
Aber jetzt gerade passt es halt gut, um Protest zu zeigen. So nach dem Motto, hey, AfD 20%, Bündnis Sahra-Wagenknecht 16% in irgendwelchen Bundesländern, wo man so denkt, so, yo, das sind viele Stimmen. Also macht euch mal Gedanken, die da oben. Könnt ihr mir vorstellen, aber ich bin mal gespannt, ob das dann so ein bisschen wie so die Piratenpartei war, dass man so sagt, so, wir holen mal so eine Zielgruppe ab,
ja,
aber wir
ja.
schaffen es halt nicht, irgendwie uns zu etablieren, so richtig lang.
Ja, ich. Deswegen, nochmal, wenn sich eine Person im eigenen Namen quasi.
Ja, klar.
Das halt, skaliert halt nicht so gut.
Ja, absolut. Ich bin jetzt aber auch gerade nicht genug im Bilde, um da jetzt super. Nicht so wie sonst super fundiert irgendwie groß übersprengen zu können. Aber eine Sache kann ich dir noch nachliefern, von wegen, wie politisch und wie so die Ansichten der Jugend gerade so ein bisschen sind. Ich fand es noch ganz spannend. Ich hatte am letzten Donnerstag hatten wir so einen Workshop vom Frauenzentrum in Troisdorf zu Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen hieß das.
Okay.
Da habe ich, war mit meinem Pedal, die kamen halt zu unserem Pedal-LK, so 4 Stunden Workshop. Und das war richtig cool, weil auf der einen Seite war es nichts Weltbewegendes, so direkt um das Fazit vorwegzugeben, aber es war cool in der Form, weil die quasi am Anfang haben die angefangen zu sagen, okay, was macht denn für euch quasi eine gute Beziehung aus? Mhm. Und was ist für euch keine gute Beziehung? Aber das nicht so, wie ich das jetzt hier vielleicht mal schnell machen würde, in so einer Einzelstunde kurz 10 Minuten sammeln, sondern das haben die, glaube ich, fast eine Stunde gesammelt. Okay. Das heißt, die haben sich richtig Zeit genommen und haben so richtig tiefgehende Sachen. Also die haben also alles Wichtige so genannt. Also da ging es um Kommunikation, Vertrauen, Freiheit, aber auch Zärtlichkeit und keine Ahnung. Also die haben so alles, was man sich so vorstellen kann, da auch genannt, was total cool ist für so 16-, 17-Jährige quasi, sich da mal so Gedanken drüber zu machen, in der Tiefe und eben nicht nur zu sagen, ja, man muss da miteinander reden, sondern eben zu sagen, okay, was ist das noch und was man eben auch nicht mag oder was man nicht will. Und da hat man schon so gemerkt, dass sie total davon profitieren, die Meinung anderer davor zu hören. Das heißt, die Methode an sich und dass wir sammeln einfach mal, was in Beziehung gut und schlecht ist, kann jeder. Das ist jetzt keine große Leistung sozusagen. Aber durch das die andere gehört haben in ihrem Alter, wie die auf Beziehungen gucken, haben die ziemlich viel mitgenommen und zu merken so, so kann man das ja auch sehen.
Mhm.
Weil wann unterhältst du dich schon mal sehr offen mit anderen Menschen, irgendwie auch unterschiedlichen Menschen, nicht nur mit deinem besten Freund oder so, über Beziehungen in irgendeiner Form. Und dann so zu checken, es ist gar nicht normal, dass irgendwie mein Freund die ganze Zeit an meinem Handy ist. Das macht man gar nicht unbedingt immer so. Weil das habe ich zum Beispiel von denen gelernt, dass das gerade wohl relativ normal ist, so bei den 15-, 16-Jährigen, dass die gegenseitig ihre Handys checken und sich gegenseitig Instagram-Accounts teilen. Also, dass die sich jeweils immer am eigenen Handy in den Instagram-Accounts von anderen einloggen können und so. Das ist wohl bei manchen, ich will jetzt nicht für alle sprechen, bei manchen aber wohl ziemlich normal.
Ja, ja.
Und halt viel mit diesem Argument, was man ja auch mal beim Datenschutz früher so gesagt hat, ich habe ja nichts zu verbergen. Die sollen einfach, soll er ja sehen, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Und dann aber durch dann auch diesen Workshop und durch auch so ein bisschen die Hinweise dieser beiden Frauen, die das geleitet haben, zu checken, ja, okay, aber irgendwann ist vielleicht auch mal Schluss. Und dann hat der den Zugang zu meinem Instagram-Account. Und vielleicht ist es keine schöne Trennung. Ist vielleicht nicht so geil. Oder du kriegst mal irgendeine komische Random-Nachricht von Guy XY und du hast ihn aber gar nicht gekannt. Ja, auf einmal entsteht daraus der große Eifersuchtsstreit, weil der sieht, der schreibt dir und so. Einfach um diese Missverständnisse zu vermeiden und so. Und das war halt ganz cool, finde ich, für die zu merken, oh, da gibt mir gerade jemand die Erlaubnis, meinem Freund zu sagen, ist nicht normal, dass wir unsere Handys checken. Lass mal nicht machen. Lass mal Grenzen setzen, die unserer Beziehung aber gut tun, im besten Fall, und nicht dafür sorgen, dass wir jetzt sagen, nee, du bist scheiße, irgendwas. Und das fand ich cool, dass die irgendwie gefühlt dadurch so einen gesunden Umgang in eigener Beziehung irgendwie hatten. Und dann hatten die so coole Fallbeispiele so mit, du bist in der Disco und du gehst da nach Hause und du hast dem Typen eine Nummer gegeben, der ist auch voll cool und voll nett gewesen und so weiter. Und der schreibt dir direkt danach, muss ich ein bisschen an mich denken, ehrlicherweise. Schreib direkt danach, du bist die Liebe meines Lebens, du bist meine Traumfrau. Na, aber dann auch so Sätze wie, das jetzt nicht, wo ich mich nicht sehe, ist so dieses, ich kann nicht mehr ohne dich sein oder sonst irgendwas. Also so, man würde Neudeutsch sagen, Red Flags erkennen. So, wo man schon so merkt, okay, das ist irgendwie jemand, der kennt mich gar nicht und will mich schon direkt so packen, so, und nur ich und so diese narzisstischen Strömungen, dieses, okay, ich bin so ein bisschen der Manipulator und manipuliere so ein bisschen die Gefühle und solche Sachen. Einfach so ein bisschen gewappnet davor sein, dann eben auch sagen zu können, obwohl alle deine Freundinnen sagen, hey, der war doch voll süß und hey, bist du dumm, wie kannst du den jetzt irgendwie blocken? Und dann aber zu sagen, im Zweifel, wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, zu sagen, nee,
Ja.
ich block den jetzt, weil der kennt mich gar nicht, der Idiot, warum schreibt er sowas so? Und das fand ich cool. Also, dass man die Situation mit denen durchgesprochen hat auf einer erwachsenen Ebene, weil es war ja Q1, also jetzt nicht irgendwie Sexualkunde, 6. Klasse, sondern deswegen konnten die alle sehr differenziert, reflektiert, da cool sich mit auseinandersetzen. Und die haben auch Feedback, dass es super cool war, dass die jetzt, wie gesagt, nicht so, die haben jetzt nicht die bahnbrechenden Erkenntnisse daraus gewonnen,
Ja.
sozusagen, aber allein dieser Austausch, den total gut getan hat und dass man häufiger sowas machen könnte. Und da dachte ich so, cool, das ist alles, was man mit so einem Workshop erreichen will, voll cool. Was nicht so gut geklappt hat, wir hatten noch zwei Jungs dabei, die haben sich ein bisschen außen vor gefühlt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe mich nicht außen vor gefühlt. Und es liegt, glaube ich, einfach daran, weil ich dann vielleicht ein bisschen älter bin, ein bisschen reflektierter, ein bisschen mehr Erfahrung mit Beziehungen auch habe, weil ich dachte die ganze Zeit, naja, Jungs, ihr könnt euch ja einfach, also das Gleiche, was jetzt für Frauen erklärt wurde, gibt es ja für euch genauso. Genauso kann ja das Mädel super anstrengend, toxisch, keine Ahnung was sein im Zweifel. Oder ihr könnt Mädels kennenlernen, deren vorheriger Partner so ein Affe war. Und jetzt könnt ihr vielleicht besser verstehen, warum sie Grenzen setzt. Oder vielleicht müsst ihr ihr auch helfen, so eine Grenze zu setzen, wenn sie nur gewohnt ist, dass der Typ sich so und so verhält. Ich hatte das Gefühl, das war für die beiden zum Teil so ein bisschen zu abstrakt, diesen Schritt zu gehen und dachten sich manchmal dann nur so, hier habe ich das Gefühl, ich bin immer der Böse hier. Obwohl die Frauen das gar nicht gesagt haben, so, aber es entstand durch die Themen so ein bisschen das Gefühl. Das war so das Einzige, wo man sagen kann, das hätte man vielleicht da die Jungs noch ein bisschen mehr abholen können oder so, aber ich wüsste auch nicht so genau wie.
Gibt's denn
Also vielleicht
das
mit anderen Beispielen noch
Gegenstück
so,
auch
ne?
dann
Aber
für Jungs quasi, oder ist es?
ich glaube, es gibt kein Männerzentrum, ehrlicherweise, sozusagen, weil die Statistiken einfach sagen, dass einfach Frauen so viel mehr Opfer von dieser Gewalt in den Beziehungen quasi sind, gibt es quasi dafür Einrichtungen. Aber genauso wurde da Statistik gezeigt, dass jugendliche Männer in dem Alter mehr Opfer von leichter Gewalt sind. Jetzt haben die nicht genau definiert, was leichte Gewalt ist. Wir haben uns dann so ein bisschen hergeleitet, dass es wahrscheinlich so eine Ohrfeige ist oder keine Ahnung was, dass man halt eher das Mädel dem Jungen mal eine scheuert, als der Typ dem Mädel eine ballert, weil das gesellschaftlich deutlich verschriener ist, als das Mädel, das vielleicht weint und in der Hitze der Diskussion irgendwie dem eine schallert. Was aber trotzdem nicht cool ist, also dass ja auch Gewalt ist und weswegen man da genauso gucken muss, ob das für mich cool ist. Und das, finde ich, konnten die halt genauso daraus ziehen, weil es immer klar war, wenn es einmal zu Gewalt kam in Beziehung, ist es fast unmöglich, da wieder weg von zu kommen, sozusagen, das zu kitten, dieses Machtungleichgewicht wiederherzustellen. Das funktioniert nur mit sehr viel professioneller Hilfe und sehr viel Arbeit, weil das ist wie so ein Dammbruch. Du hast dann einmal so diese Grenze überschritten und dann ist das halt häufig der Fall, dass das immer weiter passiert.
Ich dachte, vielleicht gibt es halt
Ja.
auch quasi so eine Art Workshop für Jungs, damit die entsprechend gar nicht erst irgendwie Dummheiten begehen,
Ah.
also so eine Art Prävention oder halt einfach nur, ne? Einfach, weiß nicht, vielleicht hilft es auch schon mal drüber zu reden, aber auch dieses Gefühl für, was ist denn eine gute Beziehung von einer Seite zu definieren, dass man gar nicht auf die Idee kommt zu sagen, ja, dann guckst du ihr Handy die ganze Zeit oder sonst irgendwelche komischen
Ja.
Dinge.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde ich eigentlich auch einen coolen Ansatz. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das konnten die alles da sagen. Also das war ja nicht, wie stellen sich Frauen eine Beziehung vor, sondern wurden genauso nach ihrer Meinung gefragt und die Sachen wurden genauso gesammelt im Prinzip. Nur klar, würde ich dir zustimmen. Also hast du nicht gesagt, aber können mir vorstellen, dass die da deutlich unoffener vielleicht dann sind, wie wenn da, ne, also, ne, Beispiel Andrew Tate, ne, habe ich ja schon mal gesagt, das Beispiel von dem Zehntklässler, der sich irgendwie getraut hat, mir zu sagen, ja, was ist, wenn mein Vorbild Andrew Tate ist? Und ich bin der, ne, aber das würden die natürlich in so einer Männerrunde sich vielleicht eher trauen zu
Das ist
sagen,
der
und dann
Punkt.
kannst du es viel besser aufarbeiten, als wenn dann die Mädels schon alle gesagt haben, das und das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht, und dann wirst du gefragt so, ja, und was findest du gut in der Beziehung? Und dann sagst du nur noch so, ja, das, was die Mädels auch gut
Das
finden.
ist der
So, ne,
Punkt. Du
klar,
kannst halt
auf
nicht
jeden Fall, ja.
hemmungslos und offen 100% im
Ja,
Zweifel sein.
das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
Witzig, witzig.
Ja, das als kleine Reise durch die Zeit. Nächste Wochenende ist SV-Fahrt, da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt auch ganz cool.
Wo geht's hin? Wo fahrt ihr hin?
Wieder nach Bonn, da wo wir im Philo damals auch waren. Und ist aber diesmal bewusst extra so ein, weißt du doch, wir letztes Mal hatten wir es auch mit so einem externen Anbieter, also und der Typ war so ein bisschen schwierig, um es mal nett zu sagen. Und jetzt haben wir es extra bewusst nicht mit einem externen gemacht, sondern jetzt machen wir es halt für uns und haben auch so ein bisschen ausgerufen, es ist eher so ein bisschen Teambuilding, also es ist eher Madeira als jetzt Estland, sozusagen. Also es ist eher, wir machen uns eine gute Zeit und wollen ein bisschen zusammenwachsen und dabei aber auch SV-relevante Themen besprechen und da müssen wir mal gucken, dass die einzige Sache, die, wo ich mich dann so ein bisschen in der Verantwortung sehe, dass wir da eine gute Mischung hinkriegen, sozusagen, dass man da nicht das Gefühl hat, die Siebtklässler hängen nur zusammen rum, die Oberschläger zusammen rum und eigentlich ist es so ein bisschen komisch, dass man eher sagt, okay, wie kriegen wir jetzt alle einen Tisch und welchen Themen, aber die sind alle cool, also sollte das eigentlich funktionieren.
Sehr gut. Klingt nice.
Yes, gibt bei dir irgendwas noch die Woche jetzt?
Nee, ich hatte eigentlich die Woche, sollte meine Zahnbehandlung starten, eigentlich ab morgen. Aber jetzt ist die Frau Doktor krank geworden und jetzt haben sich alle Termine quasi verschoben, sodass ich jetzt erst Ende Februar damit starten kann. Sprich, alle meine...
Monat später.
Ja, es liegt halt daran, dass ein paar Termine halt super eng aneinander getaktet werden sollen und dann ist irgendwie nie geklappt, entweder von meiner Seite oder von deren Seite nicht. Daher wird aus der eigentlich... ich mache mir extra keine Pläne Woche eine. Ich mache mir trotzdem keine Pläne Woche.
Geil!
Einfach ganz normal arbeiten und Marathon-Vorbereitung. Ich war gestern relativ lang unterwegs mit neuen Schuhen und ich hatte die Schmerzen des Todes. Deswegen hoffe ich, dass ich das heute irgendwie rausmassiert bekomme. Und das ist dann.
An der Haut oder Knöchel?
Das ist an der Außenseite vom Fuß, von der Sohle.
Da, wo unsere Senkspreizfüße gegen den Schuh drücken.
Nee, ich glaube tatsächlich, das liegt einfach jetzt daran, ich habe jetzt einen Schuh nochmal, der so eigentlich ein bisschen mehr unterstützt und relativ weich ist. Ich glaube aber, dass der unterstützt, wenn ich halt beim Auftreten jetzt einfach, habe ich einen anderen Winkel.
Und der geht. Bist du auf den Außenkanten quasi extrem gesagt.
Ich vermute, dass daran lag es, weil es halt wirklich nur an den Außenkanten halt wehgetan hat oder immer noch wehtut. Mhm. Und ich muss mal schauen, ob das. Ich habe jetzt extra mal so zwei Schuhe geholt, die ganz unterschiedlich sind. Einfach zu gucken, was halt auf lange Distanz besser funktioniert. Klar. Deswegen wird jetzt heute Abend massiert und massiert und dann hoffe ich, dass es wieder weggeht und dann kann ich morgen vielleicht den nächsten Lauf machen. Mal schauen.
Ich bin sehr gespannt.
Yes.
Alrighty.
So.
Pack mal's.
Yes, Sir. Jetzt wird geschnibbelt.
Nächstes Mal vielleicht schon aus der neuen Bude. Was schnibbelst du jetzt? Achso, ja, jetzt müssen wir gucken, dass die Videos zusammenpassen und so.
Exakt.
Peace out.
Ciao, ciao.